wirklich goldenen Zeiten. Außer man kam nicht ran, das wäre natürlich doof gewesen. Adidas und EA haben wirklich einfach den Markt komplett einfach neu aufgerollt. Generell war das ein Jahr, was einen Umschwung generiert hat. Off-White Jordan 1er Chicago war auch super gewesen. Ich habe den übrigens mal gegen ein iPhone getauscht. Das war schon crazy gewesen. Also gerade die Zeiten, da ging es ja richtig auch durch die Decke mit Resell und mit der Omnipräsenz von Sneakern. Wie du sagst, dass dann Schuhe auch absurde Summen dann erzielt haben. Und da hat da einer gesagt, hey, ich zahle dir für jeden Schuh 1.000er. Also ich hätte auch an einem Tag mit 100.000 nach Hause gehen können. Also ich finde ja, Minimalismus finde ich toll. Also ich finde auch großartig, wie die Schuhe aussehen. Aber also ich verstehe es halt nicht, weil ich meine, es ist ein ganz normaler New Balance Schuh. Hätte ich gewusst, dass es das letzte Mal ist, dass ich ihn sehe, hätte ich das natürlich noch ganz anders, dann wäre ich wahrscheinlich bis zum bitteren Ende da geblieben.
Lass mich jetzt mal Sippen machen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BCC-Podcast, eurem Culture-Podcast. BCC steht für Curating Culture und dementsprechend für einen Deep Dive in die fröhlichen Subkulturen zwischen Musik, Mode, Sport, Entertainment und Lifestyle. Und wir fragen uns an der Stelle natürlich immer gerne zusammen mit unseren Gästen, was bedeutet Culture für dich? Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe heute an dieser wunderschönen 8. Episode die großartige Freude, einen alten Freund und Gast begrüßen zu dürfen. Früher häufiger, jetzt zum ersten Mal, deswegen so als Erklärung für alter Gast, aber ich glaube, die meisten wissen ja, was aus Oshun geworden ist, und zwar ja. BCC, und an dieser Stelle Hikmet Sugar. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Haben wir eigentlich jemals erklärt, warum das Ding jetzt BCC heißt?
Ja, ich habe das in der letzten Episode mal so ein bisschen angeschnitten.
Okay, schön, dass
ich... ein bisschen erklärt. Es gab so ein, zwei Fragen, die es natürlich schon zu beantworten gab diesbezüglich. Also von daher, ich glaube, okay, Wir haben so ein bisschen abgeholt schon dazu. Am Ende des Tages, es ändert sich nichts und doch gleichzeitig alles.
Also ja, für mich fühlt es sich auch sehr vertraut an. Daher.
Ja, gut, der Tisch ist irgendwie gleich geblieben, ne?
Ja, der Tisch ist gleich. Im Prinzip auch die Wasserposition. Ja, das schon, ne? Mikro ist, glaube ich, auch. Die Kamera kenne ich auch noch. Ja.
Ist ein bisschen wie nach Hause kommen.
Und die Zuschauer, die kenne ich eigentlich auch wahrscheinlich, so einige zumindest.
Hallo. Ja, davon ist auszugehen. Es gibt aber sicherlich auch noch ein paar neue, weil das ist ja der Gedanke bei BCC eben auch, nochmal das Feld ein bisschen weiter zu machen.
Verstehe.
So gerne, wie ich es auch früher gemacht hätte, aber ich glaube, so ein Wilson Gonzalez Ochsenknecht, der dann halt eben über vor allen Dingen Film und Fernsehen als Culture spricht, so der hätte bei Oshun nicht
Patrice
so ganz
gepasst.
Patrice
war auch gepasst. Da gewesen, ne?
Patrice war da, ganz viel bei MTV erzählt.
Super,
also ja, das war so ein bisschen,
alter Buddy, habe ich gesehen übrigens.
So ein bisschen größer gedacht, das Ganze.
Cool, ja, super. War
schön, dass du da bist, und Sneaker sind ja weiterhin auch ein großer Punkt bei BCC, großer Punkt bei mir natürlich auch, das hat sich ja nicht verändert, von daher die Grundlage ist der Turnschuh.
Bei mir auch, ja, also ich... Ja, kein Döner-Kebab, sondern Schuhe ist immer noch mein Hauptmetier.
Das ist schön zu hören. Bevor wir nämlich in das große Thema dieser Episode kommen, in der wir, das kann ich an dieser Stelle schon mal anteasern, beziehungsweise hat man auch schon im Titel gelesen, uns über die Sneaker, oder besser gesagt die besten Sneaker der letzten 10 Jahre unterhalten,
wow,
was ein Riesenfeld wird, freue mich auf jeden Fall sehr drauf, können wir an der Stelle erstmal kurz sprechen darüber, wie geht's dir denn eigentlich, beziehungsweise wie geht's denn dir mit deiner Brand Zonra, gerade auch zum Jahresende 2025? Wie war das Jahr?
Also mir geht's ganz gut, danke der Nachfrage. Ein bisschen wenig geschlafen, ich hoffe, das sieht man nicht. Ich war jetzt heute auch nicht in der Maske, um das alles überzumalen. Aber mir geht es gut. Ich glaube, das ist auch immer eine Einstellungssache, ob man viel jammert oder nicht jammert. Und sicher kann immer irgendwie alles besser sein. Aber ich glaube, ich gehöre eher zum Naturell alles tutti. Und zur Brand... Also 2025 war, glaube ich, für viele im Bereich Sneaker, glaube ich, eine Herausforderung. Ist schon ein recht hartes Jahr. Also wenn ich mir jetzt Retail anschaue, merke ich schon, dass da draußen viel passiert. Also auch einige Doors, die jetzt dann geschlossen haben, Läden, wo ich aus meinem Erfahrungswert merke, dass die strugglen, ohne jetzt persönlich mit Stores gesprochen zu haben. Und der allgemeine Markt ist natürlich nicht ohne, und das spiegelt sich natürlich auch auf meine Brand ab. Aber das Gute ist halt, wenn du deine eigene Brand hast, kannst du ja natürlich auch kleine Brötchen backen. Und ich habe ja jetzt auch kein großes Team, also es wäre einmal ich, dann nochmal ich und dann noch ich. Und meine Frau hilft mir natürlich, und Ich habe großartige Kinder, die uns sozusagen das auch ermöglichen. Aber also wir können ja jederzeit die Produktion runterfahren. Wir können auch jederzeit halt auch weniger Output geben. Ich nutze generell eh viel Zeit für meine Familie oder versuche so viel wie möglich Zeit für meine Familie zu haben. Also daher ist das alles tutti. Und war ja noch nie mit Sondra jetzt in der Sphäre, wo jetzt riesengroß. Wäre auch schön, wäre geil, aber dafür bräuchte ich ein Team.
Wie war es denn eigentlich, ihr habt ja dieses Jahr, oder du, wenn man so möchte, ja dann in dem Fall, ja sehr viele Collabs im Food-Bereich gemacht.
Ja, so viele waren es ja noch gar nicht. Also,
aber bis war das schon los.
Also Sunset war gewesen, also Paulana Sunset, das war ja etwas gewesen. Das Lustige ist, ich hatte ja auch mit den Spezi-Jungs schon Gespräche gehabt und hätte mich natürlich auch über das Spezi-Projekt gefreut. Aber es war irgendwie immer nicht möglich. Ich glaube, viele, die sich da mit dieser Thematik Spezi auskennen, wissen ja, dass es eine Rechtsfrage ist. Weil die eine Brauerei sozusagen, aber da gibt's ja immer wieder neue Richtungen, die da eingeschlagen werden. Anyway, aber das Lustige war dann halt Anton und Matthias, die sozusagen aus Deutschland dann nach L.A. sind, um Spezi, da dann halt Sunset, in den Markt zu bringen. Und das war halt eine so sympathische Geschichte gewesen, wo ich dann halt gesagt habe, ey, ganz ehrlich, count mir nicht. Ich bin sofort dabei, finde ich super cool. Ich find's alleine geil, wenn Vater und Sohn gemeinsam, ich meine, das ist eine schwierige Kiste, also das darf man ja nicht vergessen, also eine Familie zu involvieren in ein Projekt, und das ist jetzt kein kleines Projekt, die sind jetzt in fucking USA und versuchen jetzt in einem Markt, der unheimlich gesättigt ist mit Softdrinks, einen neuen Softdrink da in den Markt zu bringen. Fand ich super sympathisch, war ich sofort dabei, und Tim Raue zum Beispiel war ja auch eine Geschichte gewesen. Ich kenne ja Tim schon also wirklich ewig.
Und so aus Gangzeiten noch,
oder? So ungefähr, ja. Er ist ja Berliner, Ur-Berliner, genauso wie ich. Ich bin früher auch irgendwie in der U1 durch die Gegend gefahren und da gab es dann, also ich war ja nie der Tagger oder Sprayer oder sowas. Ich habe schon Hip-Hop konsumiert und war halt natürlich auch sehr, sehr affin. Ich habe eher so einen Witz draus gemacht. Ich habe damals Proletenclub Berlin mich genannt, weil viele hatten ja so hochtrabende Gangnamen oder Sprayer Groups und PCB. Das war der Proletenclub Berlin. Und ich war Kacke 1 und alle, die dazu sein wollten, waren dann Kacke 2, Kacke. Also, ich habe schon immer im Prinzip alles mit dem Augenzwinkern gesehen.
I see.
Und ich hatte ja damals mit Kutschi die Geschichte gemacht, also mit Duck und mit Ricky. Und dann hatte irgendwann Tim dann gesagt, hey, warum, lass uns da auch mal einen Schuh machen und sowas. Und dann fand ich das natürlich ganz geil, weil auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Es war so, okay, let's do it. Und dann haben wir den Schuh gemacht, also insbesondere seine Frau. Und fand ich super. Also es war auch ein gutes Projekt. Auch die Idee war schön von denen, dass sie gesagt haben, lass uns das doch im Restaurant machen. Lass uns doch da daraus auch ein Happening machen, sodass dass das halt auch zusammenpasst. Und wer Tim beobachtet oder auch mal irgendwie sieht, der hat ja immer cooles Schuhwerk am Fuß. Also den wirst du nie mit irgendwelchen langweiligen Schuhen an den Füßen sehen. Und der war ja auch damals Soulbox-Gründer gewesen. Und ja, so kam das dann zustande. Was noch cool ist, es kommt jetzt nochmal ein Schuh mit Duck raus. Der hat jetzt gerade ein Buch geschrieben. Da kommt nochmal ein Schuh raus. Dann mit Max Strohe kommt nochmal ein Schuh raus. Auch ein Michelin-Sternekoch. Und so um die Food-Geschichte, ja. Auch noch mit Support Friendly People. Gruß an Tan. Noch ein paar andere Projekte.
Ist dann mit Support Friendly People oder mit Bürgeramt?
Nee, mit Support Friendly People, genau. Spannend. Tan ist ja für Bürgeramt und Support Friendly People. Ja. Und mit Support finde ich einfach der Hammername überhaupt
geil,
für eine Brand, oder?
Lieb ich auch.
Also es gibt nichts Sympathischeres als der Claim Support Friendly People.
Voll. Lieb den auch. Ich habe das Shirt von ihm dieses Jahr in Paris während der Fashion Week auch mal angehabt, so, und die Leute haben einfach wirklich geguckt. Also einfach, weil sie diesen Claim so geil finden. Claim, wenn das so groß auf deinem Rücken steht, so, voll. Und es ist einfach sympathisch, weil die Leute haben dann nicht nur geguckt, sie haben gelächelt. Ja. Und sie waren so, ja, stimmt eigentlich, das ist eigentlich ganz geil.
Und ich meine, ich glaube, das ist etwas, was viele auch vergessen. Ich meine, weißt du, wir supporten immer diese großen, also es soll jetzt kein politisches Thema werden, aber ich meine, wir sind immer damit beschäftigt, die Kim Kardashians oder keine Ahnung was jetzt aus der Perspektive, Leute, die eh schon im Prinzip, ganz ehrlich, die kümmern, pauschal gesagt, kümmern die sich einen Scheiß wahrscheinlich um uns, wenn wir, aber warum nicht in deinem Freundeskreis oder in dem Kreis, in dem du dich bewegst, halt Leute zu unterstützen, zu supporten. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir halt anfangen mal weißt du, wenn dein Kumpel einen Laden aufmacht und da vielleicht Kekse verkauft, geh doch hin, kauf diese Kekse. Frag nicht nach Keksen umsonst, sondern geh hin und support ihn. Oder frag auch mal nach, hey, was kann ich dafür tun, dass ich dir irgendwie unter die Arme greife? Brauchst du Hilfe oder so? Und ich glaube, deshalb ist dieser Support-Friendly People echt ein ganz geiler Claim, weil gerade so sympathische Menschen und sowas, ich meine, nichts lieber als das, die zu unterstützen. Also ich wohne in Stahnsdorf mittlerweile, sorry für
Nee, du siehst mich hier, wie ich sage, ja, preach.
Ja, genau.
Ich mit preach.
Ich wohne in Stahnsdorf mittlerweile und das Ding ist halt, ich versuche immer mein Geld, natürlich kaufe ich auch mal bei Amazon was oder irgendwie online, aber ich versuche wirklich meinen lokalen Handel da zu unterstützen. Grüß an die liebe Blumenfrau bei uns. Und also als Beispiel. Und das ist halt einfach schön, wenn du deine Gegend, dein du musst ja jetzt nicht der Samariter werden, sondern aber weißt du, wenn du irgendwie in einem bestimmten Bezirk wohnst und weißt, hey, da ist ein ganz kleiner Supermarkt, dann ey, unterstützt den doch, bevor du jetzt irgendwie so eine große Kette oder supportest. Ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht zu politisch sein, aber du brauchst dich da nicht wundern, um es jetzt auch wieder in die Sneaker-Bubble zu gehen. Wenn du immer nur nach dem Preis gehst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass irgendwann mal einer dieser Stores, wo du gerne einkaufen warst, nicht mehr da ist. Also du musst schon versuchen, auch den lokalen Handel zu unterstützen. Geh zu deinem Lieblingsstore, versuch ihn zu supporten, bevor du bei, ich meine, die Brands haben ja diesen Move gemacht, aus dem Retail sozusagen, sich das anzumaßen, direkt an den Kunden zu gehen. Bevor du jetzt bei einem der großen Brands direkt einkaufst, kauf doch bei einem der Retailer ein. Und ich meine, ganz ehrlich, ja, vielleicht kostet es dich mal einmal 5 Euro mehr oder 10 Euro mehr. Und ja, auch 5 Euro und 10 Euro sind viel Geld. Aber ich glaube, so langfristig bist du, glaube ich, dann schon happy, dass es diesen Laden dann noch gibt, wo du hingehen kannst, chillen kannst, mit den Leuten vielleicht auch ein bisschen Zeit verbringen kannst. Das ist ja das, was ja eigentlich diese ganze Geschichte so interessant und sympathisch gemacht hat.
Das Wort zum Sonntag von Hikmet Schüger. An der Stelle, so Fakt, natürlich gebe ich dir vollkommen recht. Und es ist eine ganz großartige Überleitung eigentlich zu unserem Thema, denn du hast erst Soulbox gegründet, dann Sonra gegründet. Das heißt, du bist vom Retailer hin zum Brand Owner und hast darüber in den letzten, ich sag jetzt mal 20, 25, 26,
ja, genau,
paar Jährchen auf jeden Fall einiges erlebt und gesehen.
Ja,
und natürlich auch das, was sich in den letzten vor allen Dingen 10 Jahren in der Sneaker-Szene getan hat. Wir wollen heute über die besten Sneaker der letzten 10 Jahre sprechen und das ist eine Menge. Bedeutet, am Anfang werde ich so ein bisschen Honorable Mentions geben, ein paar Sneaker-Name droppen, damit man auch so ein bisschen wieder in diese Zeit reinkommt.
Ja, das stimmt,
wird
ja
sicherlich
ist eine gute Idee.
Einige Hörer.
Machen wir nur noch so Bilder dahinter irgendwie, oder?
Wir werden von den Top 3 auf jeden Fall immer auch Bilder einblenden.
Okay.
Und es wird ja sicherlich einige HörerInnen geben, die sich dann schön daran zurückerinnern und manche, die vielleicht erst vor ein paar Jahren eingestiegen sind oder vielleicht komplett neu sind. Also ich möchte schon auch ein bisschen, dass wir die Leute dazu abholen, was ist eigentlich damals los gewesen? Gab es eigentlich viel? Gab es immer schon so viel? Gab es ein bisschen weniger? Was war eigentlich angesagt? War es Adidas, war es Nike, war es Puma, Reebok, New Balance? Wie auch immer. Und dann natürlich der Pick unseres jeweiligen Top-Releases sogar.
Okay.
Und ich glaube, darüber werden sich einige spannende Geschichten ergeben. Da bin ich mir ziemlich sicher und freue mich sehr drauf. Und dementsprechend starten wir doch direkt mal rein mit dem Jahr 2015.
Ja.
Und ein paar Honorable Mentions an dieser Stelle. Und zwar gab es, und ich lese das hier wunderbar vor, ich habe so lange dran gesessen, ich sag's dir. Pass auf. Also, rauskam im Jahr 2015.
Man muss dazu sagen, er hat mir eine WhatsApp geschickt. Thema, ich bin Aufmerksamkeitsspanne, weiß ich nicht, Goldfisch oder sowas nennt man mich. Alles, was an Sprachnachrichten über eine halbe Minute ist, tut mir den Gefallen, schickt sie mir erst gar nicht.
Ich weiß, ich schicke dir nächstes Mal mehrere Sprachnachrichten, die unter einer halben Minute bleiben.
Nein, deine war okay, weil das hat ja Bezug gehabt. Und
okay,
dann kam aber noch eine geschriebene dazu, weil er 10 Jahre Sneaker-Geschichte sozusagen... Das war eine lange Nachricht.
Ja, das war eine lange Nachricht. Und natürlich muss man auch an der Stelle vielleicht den Disclaimer noch geben. Es ist natürlich nicht vollständig.
Nein.
Also ich habe jetzt nicht alle Releases der jeweiligen Jahre rausgeschrieben, sondern nur mal hier und da gepickt, dass man
das, was so grob Gefühl dafür bekommt. Angekommen ist.
Genau.
Und wenn ihr da anderer Meinung seid, dann schreibt gerne da in die Kommentare rein, ob ihr das anders seht. Also ich meine, darum geht's ja. Ich meine, es ist ja ein Dialog.
Exakt.
Und sicher ist das Ganze auch subjektiv von uns. Das, was wir cool finden, müsst ihr nicht cool finden.
Genau das. Deswegen nutzt gerne die Kommentarspalten bei YouTube oder auch bei Spotify. Da gibt es sie ja auch. Oder dann später auch bei...
Echt, gibt es bei Spotify Dings ein Kommentar?
Oh, okay. Kannst reinsliden. Okay. Oder dann auch später bei Instagram und TikTok. Da kann man nämlich auch ein bisschen kommentieren.
Cool.
Wir starten mit 2015. Ja. Und zwar hatten wir folgende Honorable Mentions. Adidas NMD OG, Nike Air Pegasus 89 Reunification, Der Reebok Ventilator mit Kendrick Lamar kam raus. Essex Gelite 3 mit Hannon, der Solstice. Dann Adidas Stan Smith und Nigo. Wir haben den Nike Air Max Zero gesehen und den Nike Air Max One Patch in drei Colorways, wenn ich mich recht entsinne. Einmal Sand, einmal grün und einmal schwarz, glaube ich, was. Den Yeezy Boost
Patch 7. War der mit diesen Dingern, die man da so ranheftet.
Ja, ja, genau. Mit diesen,
alles klar, ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Tier Zero Drop damals gewesen.
Der Adidas Yeezy Boost 750 kam und, das ist ein bisschen lustig, weil das schließt auch so ein bisschen den Kreis, ein Nike Air Jordan One High Chicago, aber als OG Retro.
Ah, geil. Okay.
Und die Top 3, die ich rausgepickt habe, sind, jetzt bin ich gespannt, welche Wahl oder beziehungsweise welchen Schuh du auswählen wirst.
Ja.
Entweder Adidas Ultra Boost OG, Adidas Yeezy Boost 350, dementsprechend ja eigentlich auch OG, oder der Nike Air Jordan One, und hier schließt es sich erneut, High Shattered Backboard.
Okay.
Und zwar, als er zum ersten Mal rauskam, 2015.
Ah, okay, der kam auch 2015.
Bei welchem Schuh würdest du sagen, so welcher von den dreien, also ob jetzt Ultra Boost, Yeezy Boost oder Shattered Backboard, welchen würdest du als deinen Top-Schuh 2015 picken?
Also wenn ich jetzt nur einen wählen würde, wäre es jetzt auch der 350er Yeezy aus meiner Sicht. Mhm. Ich hätte sogar den NMD wahrscheinlich auch da reingenommen. Mhm. Aber ich finde den Yeezy Boost 300, also ich glaube generell war das ein Jahr, was so einen Umschwung generiert hat. Also diese ganzen Jordan-Geschichte, ja, ist cool, schön, super. Aber ich fand, Adidas und Yay haben wirklich einfach den Markt komplett einfach neu aufgerollt. Das war so, für mich hat Kanye West gezeigt, egal was man von ihm halten mag, hat er trotzdem gezeigt, dass er als Person eine immense Strahlkraft hat. Wer auch immer die Designs gemacht hat, ob er die Designs gemacht hat oder irgendwelche anderen Leute hinter den Kulissen, das Team von Adidas. Aber er ist derjenige, jetzt im Vergleich, ich meine, wir werden jetzt noch einige Jahre, aber das kann ich ja vorweg sagen, die Travis, diese Nigos und keine Ahnung was, wie sie alle heißen, auf die die Karten gesetzt werden, keiner von denen hat es aus meiner Sicht, auch ein Virgil, ich bin jetzt ganz böse, hat es geschafft, Erfolg mit Silhouetten zu haben, die nicht erfolgreich sind. Heißt, die meisten Erfolge haben sie nur erzielt, weil sie auf Silhouetten gearbeitet haben, die eh schon erfolgreich sind. Das heißt, einen Jordan 1 damals zu verkacken, war nicht wirklich schwer.
Ja.
Aber wie jetzt ein Kanye West einfach mit einem disruptiven Modell einfach in den Markt zu kommen, etwas, was eigentlich davor noch nie da gewesen ist, und dann so eine Marktposition, also ich fand da seinen Spruch gar nicht mal so verkehrt, den er dann gesagt hat, was war das? Over Jumpman, er jumped over Jumpman.
Easy oder? Jumped over Jumpman.
Ja, genau, den Spruch. Und da hat er vollkommen recht. Also deshalb würde ich sagen, also der Yeezy generell oder Yeezy die Brand oder der 350er, ich habe den gern getragen, also den Turtle Dorf, keine Ahnung was, fand ich super. Und ich war wirklich wieder was, wo ich gesagt habe, das finde ich schön. Und das war etwas gewesen, sorry, dass ich immer so ellenlang laber.
Nee, darf
wahrscheinlich
nicht
da. Freue ich mich, dass ich endlich mal raus durfte wieder.
Willkommen.
Das hatte Nike früher gut drauf gehabt, so eine Sachen. Also Nike hatte damals das drauf gehabt mit, weißt du, so diese ganzen Huaraches, Airwovens, Footscapes und genau diese ganzen Silhouetten, die eigentlich ziemlich spitz waren, also eher Nische waren. Ich meine, die auch immer wieder jetzt als Retros kommen, aber immer noch keiner versteht, außer jetzt vielleicht ein paar Leute. Und das war für mich immer so Nike, innovativ, neue Geschichten. Und das hat Adidas dann für sich, was ich nie so eigentlich bei Adidas gesehen hatte vor Jahren. Michael Pacer war schon was irgendwie was Cooles, aber so dieses ganz Innovative kam dann halt durch diese ganze Boost-Ära mit der Boost-Sohle und dann halt die ganzen Yeezy-Geschichten und so weiter.
Ich würde dir
direkt, wenn wir jetzt bei jedem Jahr so, dann haben wir, glaube ich, sind wir morgen noch. Dann müssen wir 10 Teile machen.
Das ist aber okay. Dafür ist der Podcast da. Aber ich kann dir nur beipflichten. Also tendenziell würde ja eigentlich eher mein Herz sagen, Jordan 1, Shattered Backboard. Klar, ich liebe den Jordan 1. Aber all das, was Adidas zu dem Zeitpunkt 2015 geschaffen hat, wahnsinnig krass.
Voll.
Und bei mir ist es dann eher so ein bisschen noch der Ultra Boost, weil ich so diese Situation stark fand, ein Schuh, der irgendwie fürs Running konzipiert war, der dann plötzlich aber auch bei Kanye West ja am Fuß gelandet war.
Stimmt.
Dann dieser Auftritt, den er gespielt hat, wo die Leute an seinen Fuß geschaut haben, sich gefragt haben, was zur Hölle ist das eigentlich? Und dann verstanden haben, was da gerade passiert. Adidas, die das sehr klug gemacht haben dann auch und natürlich ihm dann schlussendlich mit der Yeezy Boost Geschichte ja so eine Art Mashup gegeben haben.
Ja,
Boost existiert jetzt als Sohle, es ist was Neues, es ist was Spannendes, es ist was sehr Bequemes. Hier macht man dein eigenes Ding raus. Und wir werden es auch im Laufe der nächsten Jahre sozusagen jetzt auch sehen, wie viel Kanye West daraus gemacht hat. Ich würde mit dem Ultra Boost auf jeden Fall gehen. Einfach wahnsinnig krasser Schuh. Ich ziehe ihn heute immer noch gerne gerade im Sommer an und finde es sehr, sehr spannend, wie du auch schon gesagt hast, was sich in der Zeit ergeben hat. Eigentlich hätte man es eher Nike zugeschrieben, ja, und dann hat Adidas aber alle Register gezogen und tatsächlich das ganze Ding auch mal einmal auf links gekrempelt.
Ja. Das ist fand ich super. Spannend. Also ich bin ja ein großer Fan davon, dass also ich mag immer die Underdogs. Also also Underdogs kannst du ja auch nicht sagen, sind ja eigentlich große. Aber trotz alledem mag ich diesen Wettbewerb zwischen den dreien. Gut, mittlerweile ist Puma oft jetzt leider aber 2008, 2009 sah das anders aus. Da war Puma halt wirklich Spitzenreiter, weil sie da halt auch sehr disruptiv waren mit einem Mostro, die ganze Speedcat-Geschichte und so weiter und so fort. Und deshalb fand ich das großartig, dass Adidas es geschafft hat, einfach mit komplett neuen Sachen, also gar nicht mit Retros, sondern wirklich mit neuen Dingen den Markt einfach nochmal neu zu beleben. Und das ist halt etwas, was ich bei Nike damals schon schade fand, dass sie eigentlich im Prinzip nur die Kuh melken, die ganze Zeit die Kuh melken. Ja, ist eine tolle Story, Shattered Backboard, cooles Ding, auch eine tolle Story. Aber eigentlich melkst du immer im Prinzip nur noch die Kuh. Und das ist halt so, also gerade bei so einem Unternehmen, weißt du, wo so viel Innovativen da sind. Ich meine, mit diesem ganzen Auto-Lacing und keine Ahnung was die da hätten machen können und was jetzt auch so immer mehr kommt, so im Performance-Bereich, so ein Trainingsschuh oder hier so schon fast wie so ein Roboterarm oder Roboterfuß, der dann noch dein Laufen unterstützt. Ja, aber Adidas hat das für sich behauptet, das ja auch schon mal auf jeden Fall.
2015 gehörte dir ja auch noch die Soulbox. Das heißt, du hast auch
also
das
sie
Thema
gehörte mir nicht, aber ich war noch drin, genau.
Oder so rum. Ja. Du hast das Thema Retail-wise dann also natürlich auch mitbekommen. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Also jetzt von der Retail-Perspektive, das Problem war, dass es damals schon so war, dass es nur Kontingente gab. Also das heißt, ein Retailer, es war immer so lustig, wo dann im Netz immer so, hey, warum bestellst du nicht noch mehr von den Yeezys und warum hast du nur so wenig? Warum kaufst du denn den Scheiß ein oder warum kaufst Viele wissen ja gar nicht, wie das hinter den Kulissen abläuft. Oft ist es ja so, gerade diese Cherries oder die Dinge, die halt wirklich Kohle bringen oder wo du weißt, safe weißt, die kannst du verkaufen, die konntest du gar nicht so kaufen, wie du wolltest. Das heißt, ich bin dann halt zu einer Order gegangen, wollte dann halt vom Yeezy, keine Ahnung was, wirklich dann mal 500 Stück oder 1000 Stück oder keine Ahnung was platzieren. Ich bin immer vorsichtig, ich habe nie so große Stückzahlen gefahren, weil ich immer denke so, ey, lieber hast du es ausverkauft und ballerst dich da nicht zu. Aber dann hieß es immer so, zum Beispiel ein Ant kriegt es, der kriegt die Stückzahl. Du kriegst nur so und so viel, du hast halt nur das. Aber wenn du das und das noch dazu kaufst, dann könntest du vielleicht noch ein Lot
Shady
dazu bekommen.
Business.
Und das ist halt etwas, was auch damals schon so war, dafür, dass dann am Ende des Tages die Distribution dann halt auch bei Footlocker dann irgendwann landete, wo ich dann immer so, hey, ganz ehrlich, ja, ich weiß, es geht um Cash, verstehe ich vollkommen. Aber ich meine, baut es doch dann irgendwie so fair auf. Ich meine, es gibt so viele Top-Tier-Independent-Boutiques, die wirklich alles für diese Brand getan haben, damit die Brands da sind, wo sie sind. Das heißt, wir haben diese Brands dahin gebracht. Also wir als Retailer, ihr als Kunden habt dafür gesorgt, dass diese Brands diese Position haben. Was macht die Brand? Sie sagt sich, nö, du kriegst nur 20 Paar. Hier aber von dem Zeug, was sie nicht verkauft, davon kannst du 200 Paar haben. Ach nee, du musst diese 200 Paar kaufen, damit du überhaupt diese 20 Paar bekommen kannst.
So viel zum Thema Support Your Friendly Dealer.
Also nur damit auch mal wirklich die Leute zu Hause verstehen, das ist halt wirklich ein hartes Business, was hinter den Kulissen abläuft. Und dann ist es natürlich schon so, wenn du nur 20 Schuhe hast, wie versuchst du diese dann an deine Kunden, an deine Stammkunden, die hoffentlich im Regelfall mehr als 20 waren? Anyway. Also es war dann so, zu Soulbox-Zeiten war das auch schon. Ich war aber auch immer, glaube ich, einer der ungemütlichen Retailer, auch für die Brands.
Ja, meinst du?
Weil ich war immer relativ ungefiltert. Also ich habe wirklich das auch gesagt, weil ich habe nicht dieses, viele Retailer haben sich immer in eine Position gebracht, in dem sie immer dachten, die Hand, die einen füttert, sollte man nicht beißen. Aber es ist ja eigentlich umgekehrt, es ist ja vice versa. Du gehst ja auch nicht in ein Restaurant, ich weiß, ich bringe diesen Vergleich oft, aber stell dir vor, du gehst in eine Pizzeria und der sagt, nee, du kriegst diese Pizza statt die du haben möchtest. Aber dafür soll ich auch noch Geld bezahlen? Also es ist doch unlogisch. Also die Brand sollte doch das delivern, was der Retailer eigentlich demandet. Sorry für die Anglizismen, aber wenn du als Retailer den Markt am besten beurteilen kannst, weil du ja das lebst, du lebst es ja direkt, der Endkunde kommt bei dir vorbei. Erstens kannst du du kommst rein, ich sehe dich, ah, okay, ich kann einschätzen, worauf du stehst, okay, SB Dunks zum Beispiel. Das weiß ich jetzt natürlich. Aber das kann ja die Brand gar nicht. Also natürlich haben die schlaue Leute und natürlich haben die auch irgendwelche Trendscouts und kein, aber diese kamen ja auch bei uns in den Laden vorbei und haben dann halt geguckt, was geht ab und wie funktioniert das Ganze. Also kann ich doch sagen, hey, pass auf, diese Silhouette, das funktioniert im Markt nicht, aber die funktioniert. Lass uns doch bitte Fokus auf die legen. Nee, das war dann halt, davon kriegst du nur 20 Stück, davon 200 Stück.
Pain.
Und das ging halt vielen Retailern so. Mhm. Viele haben das Spiel mitgespielt. Einige hatten aber gar nicht die Kohle, um dieses Spiel zu spielen und sind dann halt draufgegangen. Und gut, Soulbox unter Snipes hatten wir natürlich ein gutes Backup, also einmal Snipes und natürlich Snipes dann nochmal Backup von Deichmann, aber ja.
Das war das Jahr 2015.
Das war das Jahr 2015. War ja auch nicht mehr lange dann da.
Genau, 2016 war das nämlich schon wieder anders.
Ja.
Da habe ich ein paar Honorable Mentions mitgebracht, die klingen wie folgt. Und zwar Kangaroos Ultimate mit Stiel. Nike Air Jordan 1 erneut. Und zwar wieder ein Retro, ein OG-Retro. Und zwar der Brett. Oh. Auch da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wir haben,
das ist der schimmelt, wa?
Das ist der glitzert wie Sternenhimmel. Ja, genau. Sternenhimmel, ja, so ja, genau. Ungefähr. Genau.
Ist aber bei allen so, oder?
Ja, es war bei vielen der Retros um 2016, 2017 okay. Dann auch so. Leidiges Thema.
Kriegt man den
Thema.
Scheiß raus?
Ich habe es dann geschafft, wenn du Imprägnierspray auf ein Tuch gesprüht hast und dann den Schuh abgerieben hast.
Okay,
dann hat es geklappt. Wenn du den dann aber länger nicht mehr getragen hast, kam es ein bisschen wieder.
Okay.
Ein bisschen
ich habe den nämlich, deshalb muss ich nochmal gucken.
Wir haben Puma Fenty mit Rihanna gesehen, also der Creeper, war ja ein Riesending.
Ja, das war gut.
Wir haben Supreme mit Nike SB gesehen, aber nicht auf dem Dunk, sondern auf dem Blazer. Mhm. Auf dem Blazer Low, um genau zu sein. Wir hatten Nike Air Jordan 12 mit OVO, also mit Drake. Mhm. Ja, einer der wenigen extrem großen Künstler, die eigentlich nie so richtig krasse Sneaker-Collabs gehabt haben. Vor allem, wenn man es vergleicht.
Also er kann ja auch nichts, ehrlich. Sorry für alle Drake.
Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber wir machen mal mit Ton schon weiter und gehen vom einen Rapper zum nächsten. Wir haben nämlich auch Adidas HUNMD mit Pharrell Williams gesehen.
Okay.
Und danach folgen dann ja auch alles, was da noch mit passiert ist. Ne? Chanel und sonstige Sachen.
Ja.
Das war ja auch richtig großes Ding irgendwann. Nike Lab Air Presto mit Acronym.
Ja, fand ich gut.
Air Jordan 4 White Cement Retro gab es damals nämlich dann 2016, bevor er dieses Jahr dann als dann aktueller Retro kam. Nike Jordan 11 Space Jam hatten wir und den Hyper Adapt 1.0, selbstschnürender Schuh.
Hab ich auch.
Ja, genau, das Thema. Die Top 3, die ich gepickt habe, sind folgende. Adidas, Ultra Boost, Uncaged mit Soulbox.
Ey.
Natürlich, wie kommt es, dass ich die jetzt gepickt habe? New Balance 997 Concepts, der Rosé. Hm? Oder Vans Era mit Fear of God. Welchen würdest du nehmen?
Da bin ich jetzt gespannt. Also unter den dreien ist jetzt natürlich schwer, weil also ich muss da leider den Ultra Boost nehmen.
Das ist
unter,
fair.
Unter den dreien, weil da jetzt kein Wettbewerb war, fand ich jetzt. Also hättest du da jetzt ein weiß ich nicht, irgendwas anderes genommen, vielleicht ja. Ja, ich finde schon den Ultra Boost Uncaged ist da schon in der Pole Position. Aber ich fand jetzt auch so die Projekte Hyper Adapt fand ich super. Was hattest du noch gehabt? Da war noch irgendwas Geiles gewesen.
Der Acronym?
Fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, sicher auch nicht für alle, aber ich muss sagen, also ich was Arison da irgendwie, ich fand auch diese ganzen ACG-Klamotten, ich habe immer noch die Jacken.
Ja,
Hammer,
geil,
was der gemacht hat. Ich finde, dass Nike, also Nike, ihr müsst echt Arison wieder reinholen und wieder coole Sachen machen, weil diese ganze ACG-Line ist etwas, was, also zumindest bei solchen Idioten wie mir auf jeden Fall funktioniert.
Und solche Idioten wie du haben viel Geld, deswegen.
Nee, ehrlich gesagt, ich habe das war das Einzige, was mich abgeschreckt hat. Ich habe zum Glück habe ich die irgendwann im Sale gekauft. Shame on me. Und die eine habe ich sogar geschenkt bekommen von David. Danke, David. Aber ich liebe die Serie. Also das war echt großartig, was er da gemacht hat. Und Ultraboost Uncaged war auch gut gewesen. Ich glaube, die Geschichte habe ich zwar schon mal, aber das war ja so krass. Der Ultraboost war, als ich diesen Schuh als über Konsortium machen sollte, war dann so, Ultraboost war im Sale. Das war so, der war relativ neu auf dem Markt, aber er hat gar nicht funktioniert. Das war halt etwas gewesen, was erst, also zumindest im Lifestyle-Bereich, erst durch die Decke gegangen ist, durch die Geschichte, was du erzählt hast mit Kanye, die er dann auf ein Konzert getragen hat. Ich glaube, er hat die Triple Whites angehabt, glaube ich. Und dadurch ist das Ding erst durch die Decke gegangen. Und Wenn du aber weißt, du sollst auf einem Schuh arbeiten, der schon im Sale gelandet ist, wenn man sich auch mal die ganzen Projekte anschaut, die ich damals gemacht habe, es waren ja nie starke Silhouetten gewesen. Also auch ein 1500, als ich ihn gemacht habe, war damals ja noch gar nicht so stark gewesen. Mhm. Oder ein G-Lite 3 kannte ja keiner wirklich so richtig. Kam halt Patter dann kurz davor, was dem Ganzen natürlich nochmal Auftrieb gegeben hatte. Und beim Ultraboost war es, ehrlich gesagt, Kanye, der dafür gesorgt hat, dass der Ultraboost überhaupt auf der Fläche dann erschienen ist. Und Hypebeast hatte dann auch ein Uncaged vorher, glaube ich, noch rausgebracht. Und ich hatte das halt nur im Netz gesehen, weil mich persönlich hatten auch diese Plastikseiten gestört. Und da hatte ich irgendwie gesehen, wie so Customizer angefangen haben, das abzuschneiden. Da habe ich halt Adi gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Lass uns doch diese Dinger gleich, lass uns doch das Ding uncaged machen. Okay. Problem war so ein bisschen so halt, wie kann man das so verstärken, dass er halt, es ist ja nur eine Socke mit einer Sohle drunter. Da hatten halt Heelcap so ein bisschen verstärkt. Und dann gab es zu der Zeit auch gerade so einen Wollschuh, der hatte dann halt diese Webung, die ein bisschen dreidimensionaler wirkte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte genau so die Webung haben. Mhm. Und ja, das hat gut funktioniert. Dann war halt ein grauer Schuh mit einer roten Sohle. Dass der so durch die Decke geht, hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, war das eine große Überraschung. Ich war auch, glaube ich, einer der bekanntesten Dinger, die ich jetzt dann so gemacht hatte.
Ist auf vielen internationalen Listen auch gelandet.
Ja, ja, voll. Auch bei ganz vielen Promis an den Füßen habe ich dann auch gesehen. Irgendwie, dann hat mir meine Tochter dann irgendwie mal einen Screenshot von dem Promi, also wirklich so A-Celebrities, aber ich kenne mich ja null aus mit den Leuten. Ja, und das war dann halt so, wo ich mir gesagt habe, okay, das ist ein schöner Abgang da jetzt. Ich hatte ja so einige in der Pipeline schon gehabt für Soulbox. Leider konnte ich die alle nicht zu Ende bringen. Es war, der war ja eigentlich ans Charlottenburg, in den Tiergarten Wappen. Also jeder Bezirk hat ja seine Wappen, Code of Arms. Und die Inspiration kam halt von diesem Bezirkswappen. Und da sollte eigentlich auf die Innensohle sollte dann halt dieses Bezirkswappen nochmal so als random Muster drauf. Aber zu der Zeit gab es wenig Kommunikation. Also ist der Schuh dann so rausgekommen und war aber dann doch ein Erfolg. Leider war es, glaube ich, waren relativ wenig eingekauft worden damals. Ich war immer relativ vorsichtig. Aber das Ding war gut.
War das die letzte Collab, die du für
so? Nee, ich hatte dann noch ein paar andere in der Pipeline. Ich glaube, da war noch der Essex G-Lite 3, der Dings B.
Der blaue?
Ja, Blue Carpenter B war ja, noch ja, gewesen. Ja, und ich glaube, noch ein paar andere. Ich glaube, noch ein Reebok-Schuh war noch gewesen. Dann noch ein... Was waren da noch gewesen? Noch ein Essex war noch einer gewesen. Also da waren schon noch ein paar in der Pipeline, aber die kamen dann halt alle... Eigentlich waren es unfertige Schuhe, die dann rauskamen. Hm. Aber der Saucony Purple Devil, der war nicht von mir. Oder der Pink Devil, der war nicht von mir.
Okay.
Den haben die dann rausgebracht irgendwie. Einfach mal mein Colorway. Ja. Copycats.
Um meine Wahl noch kurz zu nennen.
Ja.
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ja, der Uncaged ist einfach ein krasser Schuh gewesen. Ja. Ich habe ihn zum Release aber nicht so wirklich gefühlt, weil ich finde die Cage nämlich eigentlich ganz geil. Ich fand es nämlich ganz cool, die Laces dann über den Weg auch nochmal nicht zu schnüren sozusagen. Und tendenziell muss man auch sagen, dass eine Brand wie Fear of God mit Vans, einen Vans Era, der ja normalerweise eigentlich easy im Sale für 30, 40 Euro zu haben ist, so hoch gepusht hat, ist natürlich kulturell gesehen sehr, sehr krass. Hat mich damals aber auch nicht so abgeholt, weil ich jetzt nicht so der klassische Fear of God Träger war oder auch bin.
Ich hab den gar nicht auf dem Radar, ehrlich gesagt.
Also deswegen, ich wäre eigentlich mit dem Concepts unterwegs, weil
okay.
Ich fand schon immer stark, also
Concepts hat super Projekte gemacht, also kann man
für mich vor allen Dingen SB natürlich, ja. Gar keine Frage, aber auch alle Sachen mit New Balance, also ich würde doch tatsächlich so weit gehen und sagen, alle Sachen mit New Balance sehr, sehr stark und der Rosé, der ist immer noch ein sehr, sehr guter Colorway und wenn wir jetzt überlegen, 2016, also vor 9 Jahren, der ist gut gealtert einfach auch.
Ja, insbesondere würde ich sagen auch, dass das einer der Meilensteine oder Umschwung von New Balance in diesem Segment dann war, dass das 2005, keine Ahnung was, so Made in UK, New Balance. Aber das war so, wo das dann anfing, dass New Balance immer mehr auf den Radar kam. Und ich glaube, dass Concepts auf jeden Fall ein großer Wegbereiter gewesen für New Balance.
Das denke ich auch. Macht Sinn. Wir haben da auf jeden Fall gerade in den doch folgenden Jahren auf jeden Fall noch ein bisschen mehr New Balance, über das wir sprechen.
Ja, genau. Das, und daher passt das ganz gut.
Gehen wir mal ins Jahr 2017 und vielleicht ja auch schon mal so ein Gefühl für eine leichte Veränderung von der einen zur anderen Brand. Wir haben ja gerade mit 2015 gesagt, Adidas hat sehr übernommen. Ich glaube, 2017, 2018 werden wir sehen, dass es wieder Richtung Swoosh geht, zumindest was den Hype anbelangt. Aber erstmal die Honorable Mentions. Wir haben im Jahr 2017 folgende Schuhe. Den Nike Air Force One mit Rockefeller Records, den Adidas Yeezy Calabasas, Nike VaporMax, Nike Air Presto mit Off-White, Converse One Star, Golf LaFleur mit Tyler the Creator, der ja dann von Vans und keiner wirklichen Collab hin zu dann Converse und einer richtigen Collab gegangen ist. Wir haben Nike Lab Dunk High mit CDG. Wir haben Adidas Yeezy Boost 700, der Wave Runner. Balenciaga Triple S kam 2017. Wir haben Nike Lab Air Force One mit A Cold Wall. Wir haben Nike SB Dunk Low mit dem Black Pigeon, also dem vermeintlich, wenn man so möchte, dem Comeback von Nike SB, weil sie ja die in Anführungsstrichen alten Heads geholt haben, wie unter anderem Jeff Stable, und gesagt haben, so bring mal zurück mit einer anderen Farbe, dementsprechend der Black Pigeon. Und Nike Air Max One Atmos Elephant Retro kam auch 2017. Okay. Jetzt aber die Top 3 des Jahres, aus denen du picken kannst. Wir haben Nike Craft, Tom Sachs Martials 2.0. Wir haben Nike Air Jordan 4 mit Kors. Und wir haben den Nike Air Jordan 1 mit Off-White. Und zwar der Chicago. Und das sind ganz schön Heavyweights.
Wow, ja. Also schade, dass es 3 Nikes sind, aber es sind alle 3 ziemlich krass. Also ich fand den Kors fand ich schon ziemlich cool.
Den grauen oder den schwarzen? Welchen fand's besser?
Den grauen. Ja, ne? Den grauen fand ich schon gut. Fand aber auch den Off-White Jordan 1er Chicago war auch super. Ich habe den übrigens mal gegen ein iPhone getauscht. Die Geschichte erzähle ich jedes Mal, wenn mir das Handy zu Hause ist. Es war, glaube ich, ein iPhone X oder sowas.
Das ist also der schönste Flohmarkt-Trade, den ich mir vorstellen kann.
Ja, ja. Aber für mich ist es der Marsyard. Also da kannst du, ja klar, kann man auch über Tom Sachs denken, was man möchte. Und ich habe letztens irgendwie, weil ich den gepostet habe, da hatte ich irgendwie die Marsyards gepostet. Da hat mir einer drunter geschrieben, wie kann ich nur sowas irgendwie, unterstützen irgendwie. Ich war nicht da, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was alles daran, also daher jetzt nur aufs Produkt geschaut. Und ja, auch wenn Menschen Arschlöcher sind, sollte man auch seine Produkte nicht unterstützen, da gebe ich vollkommen recht. Aber in der Situation, ich habe Leute hinter den Kulissen gefragt und ich habe Menschen, die den kennen und auch mit dem zu tun haben. Und da gab es gespaltene Meinungen, daher kann ich mir kein Urteil erlauben. Aber jetzt back zum Schuh. Das war auch wieder etwas gewesen, was ich bin großer Fan von Silhouetten, die noch nicht da waren. Also ja, war auch schon irgendwie da, weil es irgendwie auf der Free 5.0 Sohle oder keine Ahnung was, auf dem Free Trail oder sowas basiert, das Sohlentooling. Aber ich fand das super. Das Ding ist halt einfach irgendwie was gewesen, was auch die ganze Konzeptgeschichte davor, auch der erste Marsyard mit diesen NASA-Materialien und sowas, diese ganze Story dahinter. Also ich finde es super cool.
Ey, definitiv. Also ich muss auch sagen, dass gerade rückblickend betrachtet es natürlich wahnsinnig ist, was man da bei Nike auch irgendwie erlaubt hat, schon fast.
Ja, voll, genau.
Was haben Nike erlaubt? Dass diese Konstellation auch, wie Tom Sachs sich dann ausleben konnte, was sein Gedanke dahinter auch war. Ja. Sie haben ja jetzt zum Release vom 3.0 vor einigen Monaten dann auch ein sehr interessantes Video dazu rausgebracht, wo man auch so ein bisschen die Reise nochmal verfolgen konnte. Deswegen sehr, sehr spannend. Kors, gebe ich dir auch vollkommen recht. Auch krass, was im Nachgang da alles passiert ist. Für mich ist es dann trotzdem der Jordan 1 Chicago. Auf der einen Seite, weil eben Jordan 1, auf der anderen Seite wegen Off-White und dem, was dann eben durch The Ten auch passiert ist. Ja, genau. Ich habe extra den Presto auch nicht mit reingenommen, sondern halt gerade den Chicago, damit es ein bisschen streitbarer vielleicht ist.
Genau. Ah, das Projekt war großartig.
Das Projekt ist war
super. Es war auch schön, dass er im Prinzip eigentlich so 10 großartige Silhouetten der Geschichte von Nike nimmt und diese dann halt in auch ein einheitliches Gewand ja schon fast bringt. Und dann halt, was aber noch viel geiler an der ganzen Sache war, diese ganzen In-Store-Geschichten dazu. Er hat ja dann im Prinzip so ein Hightech-Labor draus gemacht in allen Stores, so als Setup, als POS-Material, also Point-of-Sale-Material. Also das war natürlich schon etwas gewesen, wo man sagen muss, Hut ab, geile Geschichte. Und der Schuh sah auch super aus. Es war eine wirklich ein großartiges Projekt, aber für mich ist trotzdem der Mars ja, aber das ist sehr subjektiv natürlich.
So soll es ja sein.
Da bin ich auf die Kommentare gespannt, was
ja. Auf Platz 1 landet. Voll. Hättest du dir damals, als das rausgekommen ist, gerade The Ten, auch in der Stilistik, die verschiedenen Schuhe oder so wie du es gerade erzählt hast, auch wie man es dort dann zum Beispiel umgestaltet hat, wieder so ein Retail-Space gewünscht, in dem du so hättest verkaufen können?
Also ich wünsche mir immer noch ein Retail-Space. Das Ding ist halt, mir fehlt einfach die Zeit. Also wenn ich jetzt wieder mal so ein Aufruf in die Kamera. Ich fand auch das Setup mit Snipes und Deichmann großartig. Also es war ja toll, wenn ich halt diese Möglichkeiten gehabt hätte, die ich mir darunter vorgestellt habe. Also wenn ich jetzt wüsste, da ist jemand und kommt zu mir und sagt, Hikmet, wir würden gerne deine Expertise einsetzen und auch diese Expertise nutzen wollen, lass uns was machen. Sehr, sehr gerne. Also wichtig ist darin, glaube ich, dass man das mit Passion macht und nicht nur monetär getrieben tut. Und da würde ich sehr, sehr gerne. Ich würde auch gerne Konzepte für Brands irgendwie. Also ich fand das wirklich so, ich gucke mir das Ganze an. Ich fand auch diese Geschichte jetzt bei dem Marcia 3.0. Ich meine, ich habe sowas auch schon gemacht, so Aktivierung, dass man halt Leute dazu bewegt, überhaupt diesen Schuh. Aber das war halt toll. Ich habe dann halt auch bei ganz vielen in meiner Timeline halt gesehen, dass Leute dann super kreativ wurden und dann Punkte sammeln mussten und im Prinzip wie so ein Bootcamp da im Prinzip teilgenommen. Und das ist großartig. Und das war halt etwas gewesen, warum ich halt Sneaker so liebe, ist halt, genau so eine Geschichten braucht halt einfach dieser Markt. Ja, natürlich fragt man sich, der ganze Aufwand für ein fucking Paar Schuhe oder so viel Geschichte für ein... Das Problem ist, glaube ich, einfach nur, die Brands haben einfach durch diesen immensen Output, der jetzt erfolgt, einfach nicht mehr diese Zeit, um so eine Sachen leben zu lassen, aufblühen zu lassen. Gerade so eine Projekte, ich meine auch, da diesen 2.5er Marsyard, der ist ja nie rausgekommen offiziell, sondern einfach nur so als an Testperson rausgegeben worden. Und das ist für mich schon etwas, wo ich sage, geil. Ich habe viel gequatscht jetzt gerade wieder, ne?
Du, wie gesagt, das Podcast.
Also okay. Von daher, das stimmt, das ist ja der Sinn eines Podcasts.
Vollkommen fein, ne? Das soll es ja sein. Okay. Was wir 2017 und dann auch 2018 erlebt haben, ist zum einen ja so ein bisschen der Shift auch von... nicht komplett weg von Adidas Yeezy und Adidas Ultra Boost, aber wo Adidas ein bisschen das Thema übernommen hat 2015, 2016, hat Nike sich das ein bisschen zurückgeholt in 2017, 2018, vor allen Dingen aber durch Virgil Abloh und The Ten. Ja. Was wir aber auch erlebt haben, ist eine riesige Szenerie, die in das Thema Resale gegangen ist. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Leute gehabt, die sich auch plötzlich für das Thema Turnschuh interessiert haben, weil es natürlich auch aus den unterschiedlichsten Ecken kam. Leute, die halt eben über Kanye West und das Feiern seiner Musik auch Interesse am Turnschuh hatten. Ja. Leute, die über einen Modebereich gekommen sind. Virgil Abloh, der jetzt auf einmal Nike macht. Da ist viel passiert. Aber eben auch Leute, die das schnelle Geld gerochen und gesehen haben. Und es wurde zuletzt in einem Interview und da muss man sagen, an bolden Statements und vielleicht auch an fragwürdigen Statements war der Herr nie arm, aber der Reseller, der Berliner Reseller Wadi Team, hat zuletzt in einem Podcast-Interview mit dem, und da würden Kritiker wahrscheinlich auch sagen, auch gerne dubios einzuschätzenden Immo-Tommy, das Statement rausgehauen, dass er all seine Sneaker, die so Richtung Yeezy, Off-White gingen, mehrheitlich von Soulbox als Backdoor bezogen hätte und hat dann im übertragenen Sinne erzählt, naja, die haben ja eh wenig verdient, dann hat man denen halt irgendwie so Cash schwarz auf die Hand mal ein paar Euros gegeben und dann waren die alle total happy. Das ist ein ziemlicher Vorwurf. Diesen Vorwurf durften
sich... Warte, also ich war ja anscheinend raus da.
2017, 2018. Okay, also es ging da um das Thema Yeezy und Jordan. Diesen Vorwurf, beziehungsweise Off-White, diesen Vorwurf mussten sich zu der Zeit viele Stores anhören. Das heißt, gerade dieses Thema Resell, wer kriegt wo, wie passiert das und so weiter, ist ein riesiges Thema geworden, was uns dann ja auch die Jahre danach begleitet hat. Aber gerade auch, wo es jetzt halt eben so ein Statement Richtung Soulbox geht, etwas, was du gegründet hast, auch wenn du zu dem Zeitpunkt raus warst, was macht das mit dir?
Also ich habe davon noch nicht gehört, ich muss mir den Podcast mal anhören.
Ich weiß nicht, ob man sich den Podcast anhören muss, aber das haben wir dahingestellt. Nichtsdestotrotz gibt es halt also diese Ausschnitte auch und es gibt diese Statements.
Ne? Also sowas passiert natürlich hinter den Kulissen viel. Also das ist ja etwas, was ich auch schon oft gesagt habe. Und damals bei dem Yeezy und der Nike, dem Yeezy 2, dem Black Solar Red, wir waren ja der einzige Store, der den hatte, habe ich auch Angebote bekommen. Ich meine, wir hatten dann irgendwie 100 paar zerquetschte Schuhe oder sowas und da hat da einer gesagt, hey, ich zahle dir für jeden Schuh 1.000. Also ich hätte auch an einem Tag mit 100.000 nach Hause gehen können, als Familienvater kein schlechtes Geld. Aber ganz ehrlich, Das ist halt dieses kurzfristige Denken. Das ist halt so dieses, was willst du haben? Willst du auf einmal 100.000 haben oder willst du jeden Tag auf dem Schachbrett sozusagen diesen 1 Euro haben und jeden Tag verdoppelt sich das oder auf jedem Feld verdoppelt. Das ist halt dieses kurzfristige Denken. Natürlich, 100.000 auf einen Schlag bekommen, geil. Aber ich will ja danach noch weiter Business machen. Das heißt, wenn ich 100 Schuhe an 100 Leute verkaufe, diese 100 Leute happy nach Hause gehen und sagen, sie haben ihre Schuhe bei Soulbox oder wo auch immer dann bekommen. Und mindestens sagen die das, würde ich jetzt behaupten, also gerade beim Yeezy haben sie es ja mindestens 10, 20, 30 Leuten gesagt. Und ich meine, wir rechnen noch nicht mal die Medienpräsenz, die da war. Das war ja vom Fernsehsender bis Boulevardpresse bis auch qualitativer Journalismus. Und aber alleine die Mund-zu-Mund-Propaganda von diesen Leuten und die dann nach ein paar Jahren immer noch so ein Bild posten, wie sie bei dem Campout dabei waren, das ist halt mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen. Und das ist halt so etwas, wo ich halt immer denke, so, warum verkauft man einen Blog? Also ja, natürlich, wenn du Ware hast, wenn du, sagen wir mal, zu viele Schuhe hast und nicht mehr weißt, wohin damit, macht es natürlich Sinn, einen Blog zu verkaufen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei Soulbox, also ich, keine Ahnung, was das jetzt für eine Validität hat, die Aussage, weil da wurde ja viel über die Zentrale gemacht. Also das heißt, die Ware wird ja dann sozusagen an die Stores verteilt und dann ist ja auch ein Zugriff dann zu sehen, wo auch immer die Ware dann landet. Und ich glaube, also gerade explizit gerade bei dem Typen, ich weiß nicht, also er hat immer noch, glaube ich, seine NMDs da, wo er immer sagt, die kosten 70.000 Euro. Also
die Aussagen sind definitiv mit Vorsicht zu genießen, wenn man sich anschaut, wie die Historie anderer Aussagen so gewertet zu sein scheinen.
Auch also dementsprechend. Aber es ist ein wichtiger Punkt, weil also das, was hinter den Kulissen da abgegangen ist zu diesen Zeiten, das war ja dieses zu meiner Zeit, egal bei welchem Store, es war ja so, wir haben ja Campouts, first come, first served. Für mich war das die einzige faire Variante, Schuhe an Leute rauszugeben. Ja, auch das hatte alles einen Haken. Wir haben ja alles Mögliche probiert. Wir haben ja versucht, sozusagen, damit jeder die Möglichkeit hat, haben wir gesagt, passt auf, kommt alle vorbei an dem Tag. Wir verlosen die Schuhe vor Ort. Also jetzt damit kein Rechtsweg, kein Notar, aber halt vor Ort vor allen Leuten verlosen. Ja, das ist nicht fair, weil irgendwie alle Releases finden in Berlin statt. Wenn ich aus Köln nach Berlin fahre, möchte ich auch eine Sicherheit haben, dass ich diesen Schuh bekomme. Nachvollziehbar. Also haben wir First Come, First Serve. Ja, ich arbeite, berufstätig bin ich und ich meine, ich kann ja nicht irgendwie mir jetzt eine Woche frei nehmen, nur weil andere Leute arbeitslos sind und ihr Geld damit verdienen. Schuhe, auch nachvollziehbar. Also es war halt immer irgendwie, egal wie du es gemacht hast, es war falsch. Die Kunden wussten ja dann am Ende auch, wie viel Schuhe wir immer bekommen. Das heißt, es gab einen Lot, sagen wir mal 12 Paar Schuhe oder 24 Paar Schuhe. Man muss sich überlegen, für 12 Paar Schuhe oder 24 Paar Schuhe war unser Laden für 2 Tage dann halt nicht begehbar für andere Kunden. Das heißt, du verlierst Umsatz, um diese 12 Paar, 24 Paar Schuhe, die du safe so oder so verkaufen kannst, ob an Reseller oder sonst irgendwas. Und dann sitzt du da und musst dann halt immer wieder diskutieren. Irgendeiner war immer unglücklich oder du hast Stammkunden, die kommen rein, die bei dir normale Ware kaufen, die immer dich supportet haben und dem, wo du weißt, das ist ein SXG Lite 3 Träger, der hat jeden SXG Lite 3, hat sich im Resale gekauft, der fragt dich höflich und der kauft auch normale Inline-Schuhe bei dir, der fragt sich höflich aber auch, was sagst du so einem Kunden? Nee, pass mal auf, da ist jetzt Karl-Heinz, der sitzt da jetzt seit 3 Tagen, ich weiß hundertprozentig, weil er hat schon eine Ebay-Auktion laufen oder sonst irgendwas. Das waren halt auch so Zeiten, wo ich dann auch irgendwann mir gesagt habe, ganz ehrlich, meine Stammkunden werden was kriegen, weil die supporten mich auch. Ja, es gab 12 Paar Schuhe. Ich habe dann selber auf meine Schuhe verzichtet. Ja, ich meine, ist jetzt auch kein... Aber viele dachten immer, ich kann mir jeden... Konnte ich ja nicht. Es gibt gerade 12 Paar Schuhe. Also, beste Beispiel war jetzt der Yeezy 750. Und da ist sogar der jetzige Manager, hatte damals auch vom Laden da kampiert. Und es gab nur, ich glaube, wir hatten 10 Paar oder 12 Paar und die gingen halt alle an die Kunden da draußen, die da halt wirklich vor dem Laden die Zeit verbracht haben. Ich hätte den gerne gehabt, aber kann ich halt nicht machen. Ich kann mir den nicht halt selber nehmen, wenn die anderen den nicht kriegen, die da halt viel mehr dafür für. Deshalb fand ich das ganz cool, was diese Marsyard-Geschichte. Und ich glaube, so ein richtiges Tool gab es nicht. So, jetzt habe ich so weit ausgeholt. Eigentlich wollte ich zu dem Punkt kommen. Und in 2017, 2018 fing es dann an, diese ganze Campout-Geschichte ist halt irgendwann halt aus dem Ruder gelaufen. Wir hatten dann auch mal Campouts gehabt, wo es dann eine Schlägerei gab und keine Ahnung was. Oder auch bei anderen Läden, also ich glaube, jeder Laden kann da eine Story erzählen, Leute dann irgendwelche Eingänge gekackt haben und keine Ahnung, weil Menschen irgendwann halt anfangen, gierig zu werden oder sich nicht mehr zu benehmen oder halt irgendwie einfach keine Fairness mehr walten lassen. Ich meine, zum Glück ist es in Deutschland noch ein relativ sicheres Pflaster, wenn ich jetzt USA, Schießereien, Menschen, die gestorben sind, nur wegen ein paar Schuhen. Und irgendwann hat sich das dann gewandelt, dann hieß es, wir machen Raffle oder nur noch online. Und das war was für mich so, das hatte gar nichts mehr mit dem zu tun, weil das war ja das Schöne, dieses Campout war ja nicht nur schön, weil du den Schuh bekommen hast, sondern es war ja schön, weil du mit Gleichgesinnten deine Zeit verbracht hast. Mhm. So diese Lagerfeuer-Romantik.
Community.
Voll. Ja. Und das ist ja dadurch total verloren gegangen. Und da ist unheimlich, viele dachten ja mal, Raffle, voll safe und alles ist fair. Aber das ist das Unfairste gewesen, was es gab. Weil hinter den Kulissen, okay, keiner wusste, wie viele Schuhe gibt es insgesamt. Keiner wusste, wer macht diese Auslung. Es ist ja nicht notariell gewesen, sondern da hat ja jeder natürlich dann, der in so einem Store arbeitet, na, rufe ich doch mal alle meine Buddies an. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Sache natürlich hinter den Kulissen viel passiert sind, dass Schuhe auch in größeren Mengen vielleicht dann auch an Leute rausgegangen sind, die nicht hätten haben dürfen sollen. Und der normalsterbliche Kunde, ich habe ja dann auch irgendwann angefangen, so ganz ehrlich, ich hatte Bock auf die Schuhe, aber irgendwann habe ich mir selber gesagt, weder stehe ich da jetzt an, noch werde ich da irgendwie an so einem beschissenen Raffle teilnehmen. Und ich glaube, diesen Frust, den auch ich geschoben habe, haben auch viele andere geschoben. Und ich glaube, das ist jetzt das Ergebnis, was wir jetzt 2025 haben, ist, dass die Stores und auch die Brands nicht dafür gesorgt haben, dass die richtigen Leute die Schuhe bekommen, hat dazu geführt, dass irgendwann sich die Leute gesagt haben, fuck it, ich trage jetzt irgendwas anderes. Denke ich.
Etwas, was 2017 angefangen hat und 2018 auch begleitet hat. Wollen wir mal wieder zu den Turnschuhen des Jahres 2018 rübergehen. Wir haben ein paar Honorable Mentions.
Ja.
Den Adidas Commander, den Reebok Classic Beatnik mit Beams und Needles, eine Dreier-Collab. Ja, war noch nicht gesehen.
War wahrscheinlich auch der Anfang der Dreier-Collab.
Ja, so ungefähr. Ich glaube, der Peak war dann definitiv auch mit Fragment und Travis. Aber zu dem kommen wir nachher noch. Nike SB Dunk High mit Soland. Wir haben Nike SB Dunk Low mit Concepts, die den Purple Lobster gebracht haben. Auch da wieder, ne, angedockt an Jeff Staple, hat angefangen mit dem Black Pigeon. Jetzt konnte Concepts mit dem nächsten Lobster um die Ecke kommen. Also da passierte auch ein bisschen was. Wir haben den Nike Air Monarch mit Martino Rose, den Adidas Young One, wer erinnert sich an den noch, den Nike Air Fear of God One, Nike Air Jordan 11 Concord Retro, Adidas Yeezy 500, wir haben auch eine Nike SB Dunk Low mit Diamond Supply, auch da ging es ja weiter, neue Colorways mit Weiß und Schwarz und noch einer anderen Farbe, an die kein Mensch rankommen konnte, dann den Nike Air Jordan 1 High Off-White Europe in dem Fall, also der Weiße, der ja jetzt voraussichtlich auch nächstes Jahr, ich sag mal, Retro-Comeback, eine leichte Änderung feiern wird. Wir haben den Air Jordan 3 Black Cement Retro. Wir haben den Air Jordan 4 mit Travis Scott. Wir haben den Nike React Element 87.
Den fand ich super.
Und Salomon XT4 mit The Broken Arm. Jetzt aber die große Frage aus den drei folgenden. Welcher ist dein Top-Sneaker des Jahres 2018?
Ich bin gespannt.
Den Air Jordan 1 Union, Black Toe und Storm Blue, da kannst du sogar aus zwei Colorways wählen. Wir haben New Balance 99 V3 mit Jount. Mhm. Da deutet sich auch so langsam schon was an für die darauffolgenden Jahre. Und den Nike Air Max 197 mit Sean Wotherspoon. Welchen würdest du picken?
Also unter denen würde ich den von Sean Wotherspoon nehmen. Also ich... Die ganzen Geschichten von Jount heißen die? Mhm. Also.
Holen sie dich nicht ab?
Also, ich finde es ja gut. Also, ich finde ja Minimalismus finde ich toll. Also, ich finde auch großartig, wie die Schuhe aussehen. Aber. Also, ich verstehe es halt nicht, weil ich meine, es ist ein ganz normaler New Balance Schuh.
Und das
also,
ist das Geile bei den Jount Collabs, nämlich, wenn sie dich einmal gekriegt haben, lassen die dich nicht los und dann fragst du dich selbst, warum du zum 596. Mal einen Schuh in derselben Farbe eigentlich brauchst.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es halt so. Und wenn du nicht drin bist, bist du halt auch nicht drin.
Nee,
und
das ist dann nämlich auch vollkommen fein. Das ist das Geile bei Jount. So schade. Also, es ist ja auch mit Ama Manier so, dass das am Ende des Tages ist es halt ein Ticken jüngeres Polo Ralph Lauren. Also, ich meine, am Ende des Tages haben die alle das Rad nicht neu erfunden und ich möchte jetzt hier auch nicht der Grummel-Hikmet sein heute, aber es ist Finde ich schade, das ist so, also da muss ich sagen, da finde ich Action-Bronson-Geschichten, finde ich geiler, weil er halt wirklich mal so in die Farben reinhaut.
Und das tut er auf jeden Fall.
Also für mich ist es der...
Sean Witherspoon?
Sean Witherspoon. Und zwar, weil auch das Ganze, diese ganze Story dahinter, es war ja eine Ausschreibung gewesen, es waren ja im Prinzip mehrere Leute, die daran teilgenommen haben, auch Gruß an Benji, Benjamin Aydın, der dann halt für die Türkei und Sean Witherspoon, viele sagen ja, das war gar nicht Sean Witherspoons Arbeit, sondern von seinem Team oder sowas, aber trotzdem finde ich es geil. Und eigentlich wäre das der prädestinierte Paulana Spezi-Schuh gewesen, aus meiner Sicht. Weil
von Callaway, ja.
Und auch von den Wellen. Und ich glaube, es stimmt. Gibt auch so hinter den Kulissen, glaube ich, auch irgendwelche Stories dahinter, dass da, glaube ich, seine Inspirationsquelle ist.
Ah, wirklich?
Aber er steht auf Spezi. Das weiß ich persönlich von ihm.
Spannend.
Also wäre dann sozusagen wieder eine runde Geschichte. Aber ich finde es halt ganz geil, weil, also ich bin kein großer Freund von diesen Fusion-Geschichten. Mhm. Das ist halt für mich so ein bisschen Frankensteins Labor. Übrigens, geiler Film übrigens, der neue Frankenstein. Finde ich cool.
Ja, okay.
Aber ich fand super, das Air Max One Tooling hat auf das 97 Upper, das hat echt gut miteinander gematcht.
Ja, das stimmt.
Und die Farben waren halt super und es passt halt auch zu ihm, dieses Hippie oder wie auch immer man das nennen mag, dieses LA frei sein. Also es war wirklich ein cooler Schuh.
Ja.
Die anderen waren auch großartig, logischerweise.
Aber genau, ich finde auch, das Jahr 2018 ist super schwierig, weil ich bin großer Fan von Jount und New Balance. Ich liebe die Unions, auch alle durch die Bank.
Super gewesen, war auch ein
aber
gutes Projekt.
Sean Witherspoon, wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen objektiver daran gehen möchte, muss man sagen, der hat das Jahr schon bestimmt. Ja. Egal, ob er es jetzt wirklich selbst war oder das Team oder was auch immer alles danach passiert ist. Nein, aber das war wirklich bestimmt. Ja. Und auch heute noch finde ich, man sieht den Schuh sehr selten, ehrlicherweise.
Mittlerweile ja, ne?
Aber ich finde, er ist immer noch gut gealtert.
Ja. Und am Fuß sieht er super aus und würde jetzt auch, glaube ich, wieder einen Zeitgeist treffen.
Definitiv. Also, und was ich eigentlich am traurigsten an der ganzen Geschichte finde, ist, dass man das nicht weitergeführt hat. Aber vielleicht...
Eigentlich ja, aber vielleicht wäre es jetzt wieder an der Zeit.
Genau,
ne?
Aber vielleicht ist es... genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es gar nicht an der Zeit. Vielleicht ist es auch vollkommen okay, dass es nur diesen einen... Also Sean Witherspoon Air Max gab, aber vielleicht kommt ja auch wieder was. Vielleicht ist es an der Zeit.
Also ich würde es schade finden. Ich glaube, ne? Also deine Sicht finde ich da besser. Ich glaube, das ist so ein One-Hit-Wonder-Ding gewesen. Alles, was danach kam, fand ich jetzt von ihm eher so okay.
Es stand auf jeden Fall immer unter dem Licht.
Ja.
Also der Air Max war einfach.
Naja, das ist wieder das, was ich so eingangs. Meine These ist ja immer so: Warum haben denn so eine Sachen Erfolg gehabt? Warum hat jetzt ein Pigeon Dunk Erfolg gehabt? Weil das ein Dunk war. Also wäre es jetzt ein Air Monarch gewesen, wäre das halt kein Erfolg gewesen. Das ist halt etwas, hier ist es so, er hat einen 97er mit einem Einer gepaart und ich meine, Air Max One waren zu der Zeit auch, glaube ich, relativ populär. Das Ding ist halt durch die Decke gegangen. Und dann halt noch in geilen Farben, geiler Materialauswahl.
Ja, Kord hat das ja vorher so auch nicht gesehen. Also vielleicht ein bisschen mal bei Pater,
aber es war halt geil, es war halt wirklich gut. Es war wirklich ein guter Schuh. Oder es ist immer noch und sucht seinesgleichen. Und ich glaube, deshalb war auch der Union ja jetzt kein schwieriger Erfolg. Ich meine, wenn du halt eine Silhouette, die seit 85 im Prinzip eigentlich das Urgestein, warum eigentlich alle mit Sneakern angefangen haben. Das ist eigentlich so der Dagobert Duck-Taler von der Sneakerwelt eigentlich, weil Jordan, ich glaube, für viele von uns war Jordan eigentlich im Prinzip diese jährlichen Jordan-Releases der Grundstein fürs Sammeln von Sneakern. Und ich finde, daher ist es jetzt so schon cooler, dass Sean Witherspoon da was riskiert hat, zwei Silhouetten miteinander zu kombinieren und dann auch noch in der Farbwahl auch wirklich crazy zu gehen. Was du halt beim Union, wie du sagst, Black Tour im Prinzip trotzdem inspiriert bei einer alten Farbgebung.
Was wir aber auch sehen, ist jetzt vielleicht bei Jount ein bisschen mehr raus. Da ist der Fokus vielleicht eher ein bisschen auf Collab und Understatement. Ja. Und dass es auch so langsam angefangen hat, dass die Leute Interesse daran hatten, sich in der Art und Weise zu kleiden. Also es gab auch so ein bisschen so diesen Shift vom, ich sag mal, Pinroll tragen,
ja, genau.
Air Max One, Sneakerhead.
Also total neue Zielgruppe auf jeden Fall.
In diese Richtung, das haben wir da gesehen. Ansonsten, Sean Witherspoon und Union haben jeweils auch Geschichten erzählt.
Ja.
Ne? Also Sean Witherspoon eben mit, wie du schon gesagt hast, dem Contest, dem Team, Kalifornien etc.
Ja.
Bei Union war es dann eher, dass Chris gesagt hat, also Chris Gibbs, ich bringe Schuhe zusammen, die eine legendäre Story bei der Jordan Brand haben. Ich mixe das, ich packe diese Naht dazwischen, ja, irgendwie genau. Best of both worlds als Gedanke, ja. Schon direkt auch irgendwie angesetzt mit, da sind auf jeden Fall schon mal zwei, die rauskommen. Wir wissen ja heute, wie viel mehr es dann auch noch geworden sind und wie viel es noch geben soll wahrscheinlich. auch immer wieder spannend, als ich mit James Whitmer von der Montmagnier gesprochen habe im Interview vor vielen Jahren und er dann auch gesagt hat, so, da kommt noch ein bisschen was. Also, dass das so viel ist, was mittlerweile crazy, ja. Auch jetzt 2026 kommen soll, ist absurd. Das ist wirklich krass. Aber da haben wir auch gesehen, Storytelling ist immer noch die Eins. Also, gute Geschichten zu erzählen, bringt halt Leute dazu, Emotionen zu entwickeln und dann zu sagen, könnte sein, dass ich da Bock drauf habe. Gucken wir mal, was 2019 uns gebracht hat. Wir haben bei den Honorable Mentions den New Balance 99 V5 Blank. Auch der V5.
Okay, ja, super. Genau.
So, ne? Gab's ja vorher nicht den V5. Kam er dann. Wir haben den Nike Vapor Max mit Cactus Plant Flea Market.
Ah ja.
Essex Gil Kayano 5360 mit Awake NY. Ein Nike Adapt Basketball. Einen New Balance 997 auch wieder mit Emilion Dor. Adidas Yeezy Boost 280 kam. Einen Nike Air Force One mit G-Dragon. Das war auch der die Farbe relativ dann...
erfolgreich genau, gewesen, ne?
Der war auch sehr erfolgreich, ja. Der Nike Air Jordan 6 mit Travis Scott. Nike Air Jordan 4 Brett Retro kam raus. Diesmal als nicht Reimagined, sondern wirklich als Retro. Wir haben einen Air Force One Off-White MCA. Einen Nike MX 270, den man nicht unter den Tisch fallen lassen darf, wenn man darüber spricht, welcher Sneaker in dem Jahr wirklich erfolgreich war, was Stückzahlen anbelangt. Ja. Da war 270 auf jeden Fall Wahnsinn. Und... einer meiner liebsten Sneaker aller Zeiten, der Nike SB Dunk Low mit Para. Habe ich aber nicht in die Top 3 genommen, weil mich mehr interessiert, welchen du pickst. Und zwar hätten wir zur Auswahl Nike Air Jordan 1 High mit Travis Scott. Jetzt nicht verwundern, natürlich haben wir auch den Vierer.
Das war dieser braune-weiß-schwarze.
Genau, der umgedrehte Swoosh auf dem Jordan 1. Wir haben den Adidas ZX 10.000C mit Overkill. Und wir haben den Nike LD Waffle mit Sakai. Welchen willst du nehmen?
Wow, das ist nicht schlecht.
Ich nehme vorweg, bei mir wäre es der Para, aber ich habe ihn nicht in die Top 3 genommen. Deswegen
ja, es ist gut, hätte ich jetzt auch nicht in der Top 3 gesehen, ehrlich gesagt. Also auch wenn ich Para mag, ich sage dann immer Para, weil das halt so türkisch dann klingt, Geld. Also Sakai war schon ziemlich cool, weil du gesehen hast, dass der erstens also total unisex funktioniert hat. Mädels fanden den super, Typen fanden den super. Hatte auch gerade diese pink-grün, keine Ahnung was, gelbe Variante da. War halt auch wieder so sehr, sehr gewagt von den Farben. Fand's auch krass mit der Sohlen-Dings da. Also das war schon etwas, wo ich sage, finde ich cool, etwas Altes reinzuholen und das aber auch so aufzuarbeiten, dass es halt wirklich was Neues ist. Das war schon eine geile Idee.
Und es war sehr modisch auch.
Genau, voll. Auch also du hast komplett neue Zielgruppen erreicht. Ja. Das hatte ich noch bei dem letzten Jahr mit der Jount-Geschichte vergessen zu sagen. Ja, so wie minimalistisch das ist und so langweilig ich das empfinde, ist es aber trotz alledem, das war eine neue Gattung Sneaker-Klientel, die dadurch im Prinzip geschaffen wurde. Also daher nochmal Props trotzdem dafür, dass man somit etwas, nur mit einem kleinen Logo, filigran irgendwo und dann mit einem Inline-Colorway so Erfolg zu haben. So, was war auf der Platz 1 oder was war der andere nochmal gewesen? Adidas ZX. Cool, also Props an Overkill für den Job, aber haut mich jetzt nicht so. Und was war das andere?
Travis Scott.
Also den umgedrehten Swoosh fand ich cool, fand ich super die Idee. Auch der Colorway war wirklich gut, weil es halt so, der war nicht abgespaced und hätte auch ein OG-Colorway sein können. Mokka hieß der, ne? Genau. Aber... ich glaube, ich würde Sakai den Dings da geben.
Und weißt du, was ich glaube? Und zwar, das, was Jount auch in ihrem Minimalismus gemacht hat, das hat Travis Scott zumindest in Form der Colorways auch gut getan. Ja. Ich glaube nämlich, dass der Schuh gar nicht so krass erfolgreich geworden wäre, wenn der jetzt komplett bunt gewesen wäre.
Ja, voll.
Und es passte zu Travis Scott, der ja auch sehr viel mit diesen Brauntönen gearbeitet hat, der hat ja auch dann später seine G-Klasse und sein Urus und so weiter halt in die Richtung foliert oder auch vielleicht
tatsächlich umlackiert. Ich fand den Sechser zum Beispiel, fand ich super. Fand ja viele nicht gut, aber den Sechser fand ich geil.
Dieser OD-farbene, ne?
Ja, genau. Er hat ja dann noch diesen anderen dann noch, so einen beigen. Und das war eine Farbe gewesen, die es damals auch auf Air Wovens gab. Das war dieses Kaschmir-Leinen. Und also von den Farben her immer ganz geile Farben genommen, aber ich Sakai trotzdem.
Genau, und um bei dem Thema auch zu bleiben, also bei dem Thema Travis Scott noch kurz, ich glaube auch da hat sich dann nochmal so ein leichter Shift auch vielleicht in so ein neues Klientel gezeigt, die irgendwo Hype haben wollten. Also entweder Hype durch Travis Scott, der berühmte Künstler, ja, von dem sie dann Fan sind, oder Hype von, ich trage einen Schuh, der auf dem Resell-Markt jetzt 2.500, 3.000, 4.000 Euro teuer ist, aber eben auch so ein bisschen mit gedeckteren Farben. Das heißt, sie braucht nicht zwangsläufig den super lauten Schuh, also Thema Nike SB zum Beispiel, wo halt 95 Farben drauf sind und sonst noch irgendwelche Materialien oder ähnliches. Es hat gefühlt einfach ausgereicht, einen Jordan 1 als Silhouette zu nehmen, die jeder seit 85 kennt, den Swoosh umzudrehen, Shoutout Dennis Rodman, he was the first, und dann halt eben die Farben gedeckter zu halten. Aber in der Konstellation ist das Ding ja so durch die Decke gegangen.
Ja, ja, voll.
Das war ja der Wahnsinn.
Stimmt. Ich hab den, das ist so krass, wenn du das so erzählst. Ich meine, viele der Sachen hat man gar nicht mehr so auf dem Radar. Wenn man jetzt mal so zurückblickt, hast du vollkommen recht. Ja, das war schon crazy gewesen. Also gerade die Zeiten, da ging es ja richtig auch durch die Decke mit Resell und mit der Omnipräsenz von Sneakern. Und wie du sagst, dass dann Schuhe auch absurde Summen dann erzielt haben, das war ja krass. Ja.
Und ich glaube, heute nimmt man das als so gesetzt wahr. Und das finde ich immer so spannend, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die dieses Spiel, dieses Game, diese Kultur, wie auch immer man es bezeichnen möchte, so seit 3-4 Jahren verfolgen, die dann sagen, ja, aber guck mal, wie groß das war und jetzt ist das so abgeflacht und oh nein und total schlimm. Und ich denke mal so, ja, aber guck dir mal an, was 10, 15, sogar 20 Jahre davor passiert ist. Wer hat denn ja nichts so gefühlt? Ja. Also dieser Peak, den wir 19, vielleicht auch schon 18, aber 2021 dann rein auch in Corona erreicht haben, der war ja so unfassbar groß und der Turnschuh war so omnipräsent in allen möglichen Arten und Weisen. Also wie weit hoch hätte es denn noch gehen sollen? Ist doch klar, dass es dann ein bisschen
abstürzt. Triple S war auch in der Dings da gewesen, ne? In dem Jahr oder war das das Jahr davor?
Triple S hatten wir auf der Liste, ich weiß nicht, dass ich mich gefragt habe, ob ich den aufschreiben soll oder nicht. 2017 kam der raus.
2017 schon. Aber das war auch etwas gewesen, was eigentlich sogar, also nicht aus meiner Sicht, aber schon in der Top 3 hätte sein können, weil das auch wieder so eine neue Sparte war, dass im Prinzip die Fashion-Industrie unheimlich Fuß gefasst hat und dann sozusagen in diesen Sneakermarkt reingekommen ist. Um es jetzt in diesem Business-Deutsch zu sagen, wie Heuschrecken eigentlich im Prinzip über unsere Community reingefallen sind, es aufgefressen haben und jetzt weitergezogen sind. Aber gut.
Und was wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, ist natürlich der Hype rund um Dad-Shoes.
Ja.
Das hatten wir ja auch. Stimmt. Wer trägt denn plötzlich auf einmal New Balance 992?
Ja.
Wie viele Stories wurden ausgepackt darüber, dass das ja eigentlich, ne? Welche Leute tragen denn diese Schuhe?
Ja.
Auch rund um den 99 V5 war es ja auch so ein bisschen dieses Worn by Models in London and Dads in Ohio. So war es, glaube ich. Also diese Dad-Shoe-Thematik hatten wir ja auch. Wenn wir jetzt 2024, 2025 uns anschauen, dazu kommen wir ja aber auch noch, dann haben wir auf einmal wieder komplett flache Silhouetten und der Adidas Samba ist so das angesagteste Ding. Ne? Also es ist sehr interessant, wie sich das auch gewandelt hat. 2020, Honorable Mentions. 2002 Air New Balance Salehe Bambury. Adidas ZX 8000 und Lego. Nike MX 90 Infrared Retro, Essex Jedi 3 und Sean Wotherspoon, wir hatten hier eben drüber gesprochen, Nike Air Jordan 4 Fire Red Retro, Nike Air Jordan 1 High Dark Mocha, warum kam der wohl raus? Ja, Dark Mocha. Dann haben wir Nike SB Dunk Low mit Travis Scott, wir haben den Nike SB Dunk Low mit Strangelove und wir haben den Nike Air Jordan 4 mit Union. Wir haben den Vapor Waffle mit Sakai, wir haben den Air Jordan 1 High Dior, das ist auch absurd, wenn man sich das heute überlegt, was da los war. Krass. Wir haben den New Balance 327 mit Casablanca Paris. Wir haben den Air Jordan 1 High mit J Balvin. Wir haben den 992 mit Joe Fresh Goods. Allererstes Mal, komplett bunt. Damals zum All-Star Game in Chicago. Wir haben den Air Jordan 5 Off-White. Und wir haben eine Top 3, die ich einfach ausgewählt habe, bestehend aus einem SB Dunk Low Ben & Jerry's, einem Air Jordan 4 Off-White und einem New Balance 550 mit Aimé Leon d'Or.
Sehr gute Wahl, muss ich sagen. Also auch die davor, die Erwähnungen waren auch alle, also das war schon ein brisantes Jahr scheinbar. Also ich glaube, für mich persönlich ist es natürlich der Ben & Jerry's, liegt aber eher daran, dass, also ich finde den 550er fand ich eine super Geschichte, weil das halt auch was war, wo New Balance mit einer Basketball-Silhouette den Markt erobert hat und auch die Inline-Produkte dann auch gut funktioniert haben. Daher muss man wirklich Props an New Balance geben, dass das wirklich ein großartiges Ding war.
Ja.
Und was war der andere nochmal? Also neben dem Ben & Jerry's war noch mein
der schwarzen Jordan 4 Off-White. Also wir hatten den Vierer und Fünfer, aber ich habe den Vierer gepickt.
Der Vierer ist cooler, muss ich sagen. Also den Fünfer mit dem Loch war jetzt nicht so meins. Aber also klar der Ben & Jerry Dunk. Also einmal, weil ich Eis liebe. Also ich liebe Ben & Jerry's Eis. Ich liebe es, wie die halt auch eine globale Brand trotz alledem mit einem bestimmten Ethos und mit einer Politik versehen können, ohne ihrer Brand zu schaden, weil sie einfach menschlich im Prinzip sozusagen. Einmal das, dann auch die Umsetzung des Schuhs war einfach on point. Also dann auch diese Special Box dann halt wie in dieser Kiste und sowas noch, also wie in so einem Eispint. Aber der Schuh selber und dann natürlich meine persönliche Geschichte, dass ich halt versucht habe, im Prinzip mit einem Augenzwinkern den Leuten zu sagen, dass es nur fucking Schuhe sind, dass das halt so ein Dings da ausgelöst hat. Das war für mich natürlich so, okay, du bist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich da schon im Business war, aber zumindest mehr als ein Jahrzehnt im Business schon bin oder zwei Jahrzehnte und schon echt so einige Sachen geleistet hatte, aus meiner Sicht zumindest.
Und auf einmal warst du der Typ, der Eis aus dem Schuh isst.
Und im Prinzip eigentlich nur reingeschissen habe, weil ich einfach nur Eis aus dem Schuh gegessen habe, was ja noch nicht mal meine Idee, also ursprünglich hat das ja schon mal, ich weiß nicht mehr, wie der Skater heißt, aber hatte das schon mal mit den Ice Cream Schuhen gemacht. Damals
von Pharrell und BC.
Ja, genau, aus der Billionaires Boys Club. Und dann gab es mit Reebok zusammen diese Ice Cream Schuhe. Und da gab es ja schon jemanden, der Ice Cream, also es war jetzt nicht so. Ich bin dann halt mit meiner Tochter, waren wir irgendwie im Supermarkt. Ich so, ey, ich habe doch den Ben & Jerry, lass uns mal noch ein paar Becher mitnehmen. Lass uns mal irgendwie im Garten schnell mal so ein lustiges Video machen. Dann haben wir das Video gemacht. Dann waren wir, glaube ich, haben wir einen Ausflug gehabt mit den Kids irgendwie. Dann komme ich nach Hause, gucke ins Handy. 100.000 Aufrufe. Ich so, okay, das ist dann so das, was die dann sagen, viral. Aber halt negativ viral. Es war ja nur, also viele, viele Hate-Kommentare. Viele alte Hasen haben das natürlich auch witzig gefunden, weil sie halt gesagt haben, ey, das ist nur ein fucking Schuh, dafür sind die gemacht. Und die meisten Leute dann darunter, ja, du hättest den auch verkaufen können und was Gutes tun können. Und ja, und hättest du mir den gegeben, ich hätte ihn 100%. Und das Lustigste an der ganzen Geschichte ist, ich hatte den vorher mit Kolonie, ich hatte damals diese Partnerschaft mit Kolonie, hatte den eingesprüht mit Imprägnierzeug, hatte die Innensohle mit Frischhaltefolie versehen, hatte innen drin alles mit und außen auch mit Imprägnierspray und habe den Schuh danach auch sauber gemacht. Bin dann nochmal im nächsten Schritt, bin ich dann nochmal in den Pool reingelandet. Das war dann mein zweites Video, um nochmal sozusagen. Und da kam von Benjamin Kicks bis, keine Ahnung, also wirklich so die ganzen Resell-Typen dann auch so, wo ich mir sage, was hast du denn bisher für die Community getan oder für die Sneaker-Landschaft? Urteilst du jetzt sozusagen, mich zu haten für eine Sache, wo du eigentlich die Ursache bist, dass ich überhaupt so einen Post mache? Weil Backdoor hieß es dann auch, ey, Civilist, ich kenne Alex Flach seit Schulzeiten. Und wenn ich den frage, ganz ehrlich, das Gleiche wäre umgekehrt, er hätte mir den Schuh auch gegeben. Oder umgekehrt, ich hätte ihm auch einen Schuh gegeben. Anyway, also es war halt so eine lustige, deshalb ist es für mich so die Nummer eins, weil das halt natürlich auch mit einer persönlichen Geschichte, kann ich immer noch meinen Enkelkindern erzählen wahrscheinlich.
Ich gehe das mit, weil Nike SB Dunk für mich mit das Kreativste, was hätte passieren können. Das ist für mich immer noch DNA Nike SB Dunk durch und durch. Eine Collab, die eigentlich unerwartet ist. Ein Schuh, der unfassbar laut ist, der kreativ ist, der mit allem spielt, was der Schuh überhaupt zu bieten hat. Von daher für mich mit das Beste des gesamten Jahres. Ich habe aber auch geliebt, was Strangelove umgesetzt hat mit dem Schuh. Auch das krass. Was wir aber vor allen Dingen 2020 gesehen haben, ist Nummer 1, Nike SB Dunk ist ein Riesenthema gewesen. Natürlich auch dann mit dem Dunk, dem Panda Dunk. Klar, keine Frage. Über den haben wir dann auch in 19, in 20, 21, 20 und so weiter gesprochen. Teilweise Resale-Preise für 300-400 Euro, dann irgendwann komplett im Sale für 50 Euro. Also da war ja alles mit dabei bei diesem Panda Dunk.
Nicht wundern, ich muss mein Parkticket. Man kann ja neuerdings.
Warte, wie lange reden wir denn schon? Ja, das ist auch gut, dass du das Parkticket verlängerst. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Das heißt also, das Thema Nike SB war extrem groß in 2020. Da ist sehr viel passiert. Voll. Aber auch das Thema 550, wie du es angesprochen hast. New Balance mit einer gefühlt neuen Silhouette. Ja. Gefühlt neu, weil sie gab es ja schon mal, aber wer konnte sich schon daran erinnern? Und dann aber auch immer noch das Thema Off-White, das Thema Travis Scott und all diese Schuhe, die ich vorgelesen habe, und das ist ja echt eine Menge, sind ja immer noch Schuhe, über die man sich auch 2025 noch unterhält. Vielleicht kauft jetzt nicht jemand nochmal einen Dark Mocker für 400 Euro, aber trotzdem erinnern sich Leute noch dran. Ja. Und wir haben auch gefühlt neue Akteure, man muss es ja immer ein bisschen in Relation setzen, aber jemand wie Salehe Bembury, jemand wie Joe Freshgoods, die auf den Plan getreten sind, die das Feld ja noch weiter gemacht haben. Also für mich ist gerade irgendwie das Jahr 2020, also für uns alle sicherlich auch gerade eben wegen Covid noch in Erinnerung und sehr präsent. Aber was Turnschuhe anbelangt, ist das mit eines der, und jetzt kommen viele Adjektive, aber aufregendsten, absurdesten, verrücktesten, positiv wie negativ auch Jahre, die es meiner Meinung nach in den letzten 15 Jahren gegeben hat. Weil es ist so viel passiert,
ja, total.
So viel Unterschiedliches.
Krass, ja.
Wenn man es jetzt ganz positiv konnotieren möchte, ist, es gab für jeden irgendwas. Also vorausgesetzt, man hat die Möglichkeit gehabt, ihn kaufen zu können.
Ja.
Aber dann hatte irgendwie jeder was. Der Jordan-Fan, der Travis-Fan, der Fashion-Fan, der New Balance-Fan, der Adidas-Fan, der Nike-Fan, war ja irgendwie alles dabei.
Ich glaube, es waren noch die, oder ja, es waren die goldenen Zeiten. Also jetzt zumindest die in der Epoche sozusagen die wirklich goldenen Zeiten für die ganzen Stores auch und wie du sagst, auch für die Kunden. Außer man kam nicht ran, das wäre natürlich doof gewesen.
Ja, die goldenen Zeiten haben sich 2021 auf jeden Fall noch weiter bewegt. Wir haben Honorable Mentions, die da lauten Nike Air Jordan 1 High und Low, Fragment und Travis Scott, die okay, berühmte krass. Triple Collab. Dann Nike Dunk Low Off-White, The 50.
Ah ja.
50 Off-White Nike Dunks.
Ah ja, die Geschichte, boah,
wow.
Krass.
Ja, Nike Air Jordan 1, Nike Air Jordan 2 Low mit Off-White gab es auch. Ein Schuh, bei dem ich nicht damit gerechnet hätte, dass er irgendwann so durch die Decke gegangen ist, wie er das getan hat. Aber Wahnsinn, bei einem Jordan 2 Low auch noch. Wir hatten den Yeezy 450. Wir haben einen Foam Poseidon mit CDG gesehen. Wir haben einen Jordan 1 High mit Trophy Room gehabt. Wir haben einen New Balance 99 V3 mit Joe Freshgoods. Wir haben auch einen Vans Volt Skate mit LX mit Jount. Also Jount auch mal abseits von New Balance. Ja. Wir haben einen Kangaroos Racer Hybrid mit More Prime und Tommy Trigger gesehen. Wir haben einen Nike Dunk mit Social Status. Wir hatten einen Flowers for Society Seed 1 OG. Und eine Top 3, die da lautet. Nike Air Jordan 3 mit Armand Manier. New Balance 2002 Air das Protection Pack. Also ein Inline-Release.
Ja.
Und den Nike Air Max 1 Putter The Wave.
Oh, auch schwer. Also, Putter natürlich. Gruß an Team Putter. Also ich feiere das natürlich, also weil sie wirklich noch independent sind und es immer wieder geschafft haben, auch nach Up and Downs immer noch am Markt zu sein. Also auch als Brand so großartig auch durchgestartet zu sein. Ich fand auch diese Wave-Geschichte war ja auch wieder etwas was gewesen, was wirklich sehr wieder auch gezeigt hat, dass diese Sneaker-Community, dass die Leute auch wieder kampiert haben und.
Vor allen Dingen, als es dann auch wieder ging, 2021,
genau, stimmt.
Mit alles dem, was Corona
genau.
Und so gemacht hat.
Also das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Ding. Was hattest du noch gehabt? Die beiden anderen waren
Zeug. Wir haben noch das Protection Pack von New Balance.
Ja, das sind der so mit diesen ganzen Dings da, ne? Der so abgerissen aussieht.
Mhm. Mhm. Genau.
Und?
Jordan 3 mit Armand Manier.
Okay.
Also der erste
Jordan. Wunderschöner Jordan 3.
Traum.
Farbwelt, wunderschön. Großartig. Sehr, sehr dezent. Sehr, sehr, also wenn man sagen kann, einer der schönsten Dreier, so, also aus neben den Originalen natürlich.
Ein kontemporärer Schuh, so genau. Haben wir es ja immer gesagt.
Also
ein
wunderschön, Schuh, halt kann man nichts gegen sagen, aber würde ich jetzt, ich glaube, also auch den New Balance finde ich auch großartig, weil ich das auch so eigentlich sehr untypisch für New Balance fand. Auch, aber ich glaube, ich würde das dem Putter dann, obwohl ich jetzt die Air Max-Geschichte eigentlich nicht so pushen wollen würde, aber all das, was sozusagen für die Sneaker-Community und für die Sneaker-Welt getan wurde, dadurch würde ich den nehmen.
Ich tue mich da schwer mit, weil auf der einen Seite ganz viel Liebe für Putter und auch für diesen Spaß, den ich hatte, zu versuchen, irgendwie dann doch an alle ranzukommen, obwohl einem dann vielleicht der braune und der Bordeaux-farbene in meinem Falle gar nicht so, also was heißt nicht zugesagt, das sind trotzdem schöne Schuhe, aber da war ich nicht so hinterher, aber dann hatte man ja die anderen und man brauchte die. Der weiße ist für mich immer noch Platz 1, danach kommt für mich Orange und danach kommt für mich Blau und dann der Rest. Ja. Aber man musste sie irgendwie alle haben und ich habe dann auch einige Releases in Amsterdam mitbegleiten dürfen. Das heißt, ich habe natürlich eine persönliche Erinnerung daran. Aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dieser Jordan 3 Armand Manier hat mich in dem Jahr echt wie in so einem Chokehold gehalten.
Ja, der war schön.
Weil dieser Schuh einfach auch in einer Zeit, wie gesagt, kontemporär so gut funktioniert hat. Man hatte Bock auf dieses Beige, man hatte Bock auf ein bisschen Grau, ein bisschen Weiß, manchmal vielleicht ein bisschen Grün, ne? Das, was den Jordan dann auch hatte. Also das so umzusetzen und auch diese Vision von James Whitner, der gesagt hat, erstmal wird es ein Women's Release und ich weiß, wie deine Meinung dazu ist und die ist genauso wie meine, diese Unterscheidung zwischen Women's und Men und warum produziert man Leisten nur in die Größen und es gibt Männer mit kleinen Füßen und Frauen mit großen, das ist alles Bullshit. Trotzdem, es war ein Women's Release, weil er eben auch seiner Mutter Tribut zollen wollte, ne? Für die Frauen, die Mütter und so.
Ach, schön.
Diese Storyline fand ich darüber auch dann nochmal sehr, sehr stark. Deswegen ist es wahrscheinlich für mich tatsächlich der Armand Manier. Aber auch da sehen wir wieder heftiges Jahr.
Weißt du, was ist lustig? Also gehe ich komplett mit. Ich wusste gar nicht, wie man Jound ausspricht. Ich habe mich immer gewundert, wie spricht man das? J.J. Jound? Oder jetzt weiß ich es. Danke dir.
Sehr gerne. Er kommt ein bisschen daher, dass
dem geht das noch so,
dass der Founder Justin Saunders auch heißt.
Okay.
So. Ein bisschen Gedanke dahinter. Er hat ja auch im Endeffekt nur, wenn man so möchte, ein Moodboard damals erstellt. Ich glaube, damals bei ihm sogar noch Tumblr.
Ja.
Wo er dann halt einfach irgendwie so ein bisschen das, was ihm gefällt, zusammengepackt hat und plötzlich ist das Ding durch die Decke gegangen, weil er irgendwie so einen Geschmack und einen Zeitgeist getroffen hat und dann ja doch Ambitionen gehabt hat um Collabs und dann Designs. Ich meine, Hidden NY war auch nur ein Moodboard. Und wenn man sich heute anschaut, wie groß das Ding ist, ist das auch den Zeitgeist erwischt und ist immer noch aktiv, macht mittlerweile Collabs mit Salomon und Essex. Also das ist schon Wahnsinn, was das Internet dann auch dann an positiven Dingen zutage gefördert hat. Wir begeben uns mal ins Jahr 2022 und es wird nicht weniger. Wir haben Adidas Gazelle Indoor mit Gucci. Wir haben Nike SB Dunk Low mit Concepts, diesmal der Orange Lobster. Wir haben Nike Craft mit Tom Sachs, der General Purpose Schuh. Wir haben den 993 mit Joe Fresh Goods. Wir haben den Air Force One Low Off-White Brooklyn. Wir haben einen Air Jordan One High Chicago Lost and Found. Wir haben einen Nike Air Jordan 1 Low mit Travis Scott, der Reverse Mocker. Es gab den Forum Low mit Bad Bunny. Es gab Nike SB Dunk Low mit Huff. Es gab Nike SB Dunk High mit Supreme. Es gab Nike Shox MR4 mit Martina Rose. Es gab Salomon XT6, den Luna Rock. Und die Top 3 bestehend aus Essex Gil Cayano 14 mit Jound. Nike Air Force 1 mit Louis Vuitton. Und Nike Air Jordan 4 mit Armand Manier.
Welches Jahr war das? 22?
22.
Also von den dreien catcht mich ehrlich gesagt gar nichts.
Welchen hättest du genommen?
Von dem, was hatten wir da nochmal? Das gab
jetzt ich wollte gerade sagen, soll ich alle nochmal vorlesen? Was hältst du von der Adidas Gucci Collab?
Finde ich ehrlich gesagt, sehr unerwartet und cool, weil das Lustige ist, ich hatte damals mit Puma, die gehörten damals zur gleichen Familie, also ich weiß jetzt nicht, ist es nicht, ich weiß nicht, wie die Gruppe da heißt, zumindest, wo Gucci
angehört. Kering.
Genau, und Puma gehörte, glaube ich, auch zu denen eine Zeit lang. Und da hatte ich immer gesagt, hey, warum macht ihr nicht eine Puma-Gucci-Geschichte und sowas? Nee, geht nicht, kann man nicht, geht nicht High-Fashion und keine Ahnung was oder Premium und...
Das, was man halt damals immer gesagt hat, so das funktioniert nicht, das passt nicht zusammen.
Haben wir noch nie gemacht, machen wir nicht.
Was passiert dann auf einmal?
Und dann fand ich das
schon... Supreme Louis Vuitton an der Stelle.
Also ich fand auch diese Prada-Adidas-Geschichte cool, ich fand auch die Gucci-Adidas-Geschichte... Also ich selber würde es mir jetzt nicht kaufen und würde es auch nicht tragen, aber ich fand das schon sehr, sehr gut. Die Top 3, die du hattest, waren nochmal welche gewesen?
Wir haben...
Sorry, die Leute müssen denken, der Typ hat Demenz.
Ey, das sind aber auch viele Schuhe, die wir hier rausholen.
Okay, also von
daher, Gil Cayano 14 mit Jound und Air Jordan 4 Armand Manier und dann Louis Vuitton auf Nike sozusagen.
Also die Louis Vuitton-Geschichte fand ich auch irgendwie ganz nett, aber jetzt da, wo ich herkomme, wenn man das so sagen darf, bevor ich schon richtig mit Sneakern überhaupt gehandelt habe, war das Erste, was ich sozusagen kannte, war, da war ich noch in der Oberschule gewesen, da war ich glaube ich 8., 9. Klasse, dass sich Leute versucht haben, so aus der Türkei Fake Louis Vuitton-Taschen zu besorgen, sich dann das Material auszuschneiden, sich dann als Swoosh raufzukleben. Und für mich war das so, okay, jetzt haben sie im Prinzip das, was diese ganzen Fake-Geschichten aus Canal Street, New York oder sowas, haben sie jetzt in die Realität umgesetzt. Deshalb fand ich die Dior-Geschichte fand ich geiler, die Louis Vuitton Air Force-Geschichte natürlich krass irgendwie, aber halt auch irgendwie absurd. Dann halt irgendwie, da gab es diese Friends and Family Farm, wo einer 50 Riesen bringt oder irgendwie sowas.
Aber überleg mal, ne? Prada, Gucci, Louis Vuitton, Dior.
Ja.
Auf einmal waren sie alle da. Auf einmal haben sie alle auf
Turnschuhen gearbeitet. Ja, weil sie keine eigenen gemacht haben. Also das Ding ist halt, Balenciaga hat es schon cooler gemacht, weil sie wirklich im Prinzip eine neue Sparte an Sneakern geschaffen haben und eigentlich sogar den Brands voraus waren, die es ja eigentlich besser können sollten. Das heißt, sie haben es geschafft, geile, jetzt nicht für mich, ich rede jetzt nur einfach so, für, also rein kommerziell gesehen, Dinge auf den Markt zu bringen, die auch funktioniert haben, auch die Ideen. Also ich meine, im Prinzip hat ja der Triple S Elemente von Sakai eigentlich übernommen, dieses doppelt und dreifach machen, aber auch diese Idee, dass deine Schuhgröße vorne noch mit draufsteht. Das war schon rein aus dem Aspekt von außen betrachtet schon ziemlich cool, was sie gemacht haben. Auch die ganzen anderen Silhouetten, die gebracht haben. Preise, ein Witz, die Schuhe selber, ich meine Klumpfuß, aber trotz alledem geil. Und die anderen Brands waren halt einfach so, Dior, eigener Sneaker, wer trägt sowas? Also außer der, weiß ich nicht, 60-Jährige, der nicht mehr in seinem Porsche ein- und aussteigen kann. Und das Gleiche halt bei den anderen Brands. Ich meine, Louis Vuitton, klar, logisch, durch Virgil halt im Prinzip sehr jung geworden, auch durch Pharrell jung. Aber
also mittlerweile, genau, aber 2022? Damals,
genau, war es ja schon, deshalb war der Approach ja gar nicht so unvernünftig von den Brands. Sie haben versucht sozusagen mit jemandem zusammenzuarbeiten, der denen helfen kann, eine Kredibilität zu bekommen.
Genau das.
Und daher hat es ja doch ganz gut funktioniert.
Definitiv. Das war das Smarteste, was sie machen konnten. Voll. Und deswegen auch die Diskussion darum, warum denn Pharrell dann derjenige ist, der einen Virgil Abloh beerben soll, weil er ja kein klassischer Designer ist. Nee, das soll er ja auch gar nicht sein.
Ja.
Ja, also Louis Vuitton hat nicht nach einem Designer oder einer Designerin im klassischen Sinne gesucht, sondern nach einem Testimonial, der auch einen gewissen Fashion-Taste hat, den Pharrell Williams würde ich ihn auf keinen Fall absprechen, dass der auch Ahnung von Mode hat, aber der eher dafür sorgt. Ich glaube, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, respektive ich habe ihn jetzt nicht bei der Arbeit besuchen können und ein Praktikum da gemacht, aber ich glaube, der sitzt da eher wie so ein Zeremonienmeister und sagt, mach mal so,
lass uns
mal so und so und so. Und
oder vielleicht gut, finde ich, also wäre er so ein Creative Director-mäßig oder sowas.
Deswegen, das ist eher die Rolle.
Was ich aber bei Pharrell, ganz ehrlich, oder bei Louis Vuitton, also bei Virgil fand ich das cool. Bei Pharrell dann als Zweiten dann im Prinzip, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so Louis Vuitton sind die Kunden weggestorben, also jetzt um es drastisch zu sagen, weil sie halt einfach älter wohnen. Wirst du nicht Unrecht mit
haben. Ja.
So, und jetzt hatten sie Virgil drin gehabt, haben gemerkt, das hat gut funktioniert, jetzt ist er nicht mehr. Was machen wir? Wen gibt's noch an People of Color?
Ich gehe davon aus, dass das auch genauso gelaufen ist. Und es gab ja auch die Diskussion, warum muss es wieder ein Mann sein, warum ist es keine Frau?
So ist es. Warum? Und das war halt so etwas, was ich jetzt so ein Beigeschmäckle hatte. Und ich fand jetzt auch so bei diesen ganzen anderen Brands, was Pharrell gemacht hat, fand ich ehrlich gesagt eher so meh. Also er war für mich immer, neben Kanye, war für mich eigentlich einer der Stiltypen in der ganzen Hip-Hop-Bubble. Und gerade mit seiner eigenen Brand, mit Nigo zusammen, Billions Boys Club, durch die Decke gegangen, hat super funktioniert. Er war auch immer cool vom Styling und sowas. Footwear, aus meiner Sicht. Fashion, ja. Das, was er jetzt bei Louis Vuitton macht, keine Ahnung, mich interessiert die Brand Louis Vuitton nicht wirklich. Deshalb habe ich da jetzt nicht so ein, also da muss ich sagen, da hat Virgil geile Sachen gemacht, auch mit diesen leuchtenden Schuhen und sowas. Also der hat wirklich komplett mal einfach aufgeräumt, das Wolkendesign und keine Ahnung, das fand ich schon ziemlich cool. Bei Pharrell habe ich jetzt letztens gesehen, irgendwelche Timberlands im LV-Style. Also ich muss sagen, diese Adidas-Gucci-Geschichte, die kam relativ unerwartet und war auch etwas gewesen, wo ich sage, cool. Und dann auch noch gerade mit dem Samba und sowas, das war so genau zur richtigen Zeit mit dem Ding gekommen, weil wenn dann sozusagen das Fußvolk den normalen Samba trägt, ich meine, ich habe die damals auf dem Bolzplatz getragen und das dann, ich habe aber auch damals, sorry, dass ich so viel quatsche, damals meinen ersten Store, es war ja Trainer in der alten Schönhauser Straße, da habe ich damals Universal und Samba verkauft. Das war eigentlich der Studischuh Nummer 1. Ich habe die dann halt in irgendwelchen Läden für einen schmalen Taler bekommen, weil das halt so im Prinzip so, ich meine, der Universal ist ja im Prinzip der ursprüngliche Bundeswehrschuh. Also der Bundeswehrschuh, den Magela im Prinzip dann sozusagen auf den Markt gebracht hat, was wir dann als High Fashion dann sehen, war ja eigentlich ein Bundeswehrschuh, der auf dem Adidas Universal basiert. Und damit habe ich damals meine erste Kohle verdient, nämlich halt Studischuh. Das war halt so der typische, ich wusste ganz genau, wenn der Typ reinkommt, der wird entweder ein Handball-Spezial, dann den normalen Spezial oder ein Universal oder ein Samba kaufen. Also das war halt so die. Und deshalb fand ich das ganz cool, dass jetzt Gucci und Adi das gemacht haben. Das war dann halt nochmal für, weiß nicht, die Dame von Welt, die dann halt nochmal den teureren haben.
Die möchte. Dame von Welt, wie schön. Ich gehe, glaube ich, mit dem GK Jano 14, weil da Essex auch was geschaffen hat, was für mich auch unerwartet war. Für mich war Essex eigentlich immer Jella 3.
Ja.
Der klassische Sneakerhead-Schuh sozusagen.
Ja.
Mit dem Gil Kayano 14, abseits davon, dass es ein bequemer Runner ist. Den so ein bisschen in so eine Fashion-Richtung zu bringen, hat das angestoßen, was Essex auch bis heute und wahrscheinlich auch noch im nächsten und übernächsten Jahr sehr stark auszeichnet. Und zwar eine sehr starke Nähe hin zum Red Carpet, eine sehr starke Nähe hin zu einem Fashion-Anspruch und einem großen Wohlfühlmoment für die Leute, die sich darin halt bewegen, die sagen, wenn ich einen Sneaker anziehe, dann hätte ich ganz gerne den Approach, und ich glaube, das hat Essex in dem Moment gut geschafft und sich auch so eine schon irgendwie neue Nische auch gebaut. So, dementsprechend allein aus, sage ich jetzt mal, diesem objektiven Grund, was da alles nachgekommen ist, würde ich im Jahr 22 mit dem Gil Kayano 14 gehen. Aber Louis Vuitton, nicht, dass ich den getragen hätte. Ich bin auch kein klassischer Air Force One-Träger. Ich habe, zwei oder drei oder irgendwie sowas. Aber ich kann mich noch erinnern, ich war im Urlaub und ich stand im Meer, so bis zu den Knien ungefähr, und hatte mein Telefon in der Hand und habe ernsthaft bei dem Raffle mitgemacht. Und versucht, ihn zu kriegen.
Weil ich einfach gesagt habe,
oder irgendwie so eine Art Auslosung, oder weiß ich gar nicht, ob es First Come, First Surf ist, wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber ich weiß noch, dass ich da stand und auch Spaß mitgemacht habe, so ein bisschen in mich reingegrinst habe. So zwischen, wenn ich ihn nicht kriege, ist mir egal, und wenn ich ihn kriegen sollte, ist es wirklich witzig. Klammer auf, scheiße, dann muss ich voll viel Geld ausgeben.
Und mal gucken,
was ich dann damit mache, Klammer zu. Es ist nicht dazu gekommen, dass ich einen gekriegt habe, aber ich muss sagen, anhand dieses Beispiels, deswegen erwähne ich es, es gab so lustige Situationen, die sich dann auch über Releases ergeben haben. Und ich gebe dir vollkommen recht, du hast es ja eingangs schon gesagt, man konnte es eben als Store-Betreiber niemals jemandem recht machen. Und es gab immer irgendwie was, was blöd war. Und auch ich bin eher Fan davon, zu einem Store zu gehen und da eine Möglichkeit zu haben. Aber klar, Covid hat natürlich auch nochmal einiges geändert. Und als es dann um diese Raffles ging, um diese Absurditäten, die man da manchmal erlebt hat, klar hat man sich manchmal geärgert, aber meistens hat man sich ja irgendwie ein bisschen drüber gelacht. Und das hatte ich in dem Moment auf jeden Fall, als ich da so bis zu den Knien im Meer stand und dachte...
Und deine Frau dich Smartphone. Angeschaut hat, was machst du da?
So ungefähr. Während alle um mich herum irgendwie so schwimmen und mit dem Ball spielen und Kinder lachen und so, stehe ich so wie so ein Idiot mit so einem Smartphone im Meer und bin so, guck mal, ich den Louis Vuitton-Schuh kriege.
Für 5 Trillionen Euro.
Ja, so ungefähr. Ab ins Jahr 2023. Wir haben Puma, Avanti und Fenty, ein kleines Comeback. Rihanna ist zurück auf Puma. Wir haben Nike Air Jordan 3 und J Balvin. Wir haben Adidas Response CL und Bad Bunny. Wir haben Nike Air Jordan 3 White Cement als Reimagined. Wir haben den Essex GT 2160 mit Cecile Barnsen. Nike Air Jordan 1 Low Golf mit Travis Scott, unter anderem in dem Jahr. Nike Air Force One, so ist es richtig, zu viele Schuhe heute schon. Diesmal mit Tiffany, die offizielle Collab.
Shoutout, das war der schwarze mit dem Dings da dran?
Ja, und dann gab es aber auch den geflippten Colorway, der dann nur Friends and Family war. Shoutout Caro Dauer übrigens, die hat getragen, frag mich nicht. Nike Air Max 85 mit Cortez gab's. Nike Air Max 1 OG Big Bubble. Adidas Samba mit Wales Bonner. Wir haben Mizuno Wave Rider mit Beams. Wir haben wieder mal Jound auf dem New Balance 991. Wir haben einen Nike SB Dunk Low mit Born and Raised. Wir haben einen Nike SB Dunk Low mit Haritos. Und wir haben den New Balance Fuel Cell C1 mit Stone Island. Und eine Top 3 bestehend aus Saucony, Grid Azura 2000 und J-Tips. New Balance, 99 V6 und Action Bronson, und leider diesmal kein Rapper, sonst hätten wir nur drei Rapper gehabt. Wir haben einen Nike SB Air Jordan 4 Pine Green.
Also, finde die Idee mit dem Jordan 4er als SB, fand ich ganz cool, weil ich noch von damals, also 89, 90 so in dem Dreh, also 89 kam ja der 4er raus, 90 hatte ich halt auch so einige Skater gesehen, die halt mit 4ern geskatet sind, was ich ziemlich cool fand. Deshalb fand ich das sehr, sehr naheliegend.
Funktioniert übrigens sehr gut. Ich habe mich tatsächlich die Tage...
Skate den nicht, deshalb kann ich das nicht beurteilen, aber...
Ich habe mich die Tage mit jemandem bei Benji in Amsterdam darüber unterhalten, der sehr, sehr viel Jordan 4 geskatet ist und das auch immer noch tut. Und er sagt, das hat ganz wunderbar funktioniert und viel Spaß gemacht. Super. Also von daher auch nochmal die Legitimation von einem richtigen Skateboarder.
Also daher fand ich das so, fand ich ganz cool. Also gerade jetzt so als alter Hase so das zu betrachten, fand ich super. Fand auch das Pine Green, fand ich echt cool von der Farbkombo. Aber so richtig gecatcht hat er mich nicht. Der andere war der
Action Bronson?
Ja, den fand ich.
New Balance?
Finde ich gut. Also ich mag generell die ganzen Colorways, die er macht. weil es so alles so für mich so Colorways sind, die ich gar nicht auf dem Radar hätte.
Das
weil
passt
so
Farben alles nicht zusammen.
Eigentlich aber nicht, passt. Aber dann doch wieder. Also das ist halt so übertriebene Farben, die er schafft, trotz alledem in irgendeine Harmonie zu bringen. Das finde ich schon daher, also ist es für mich jetzt, ob es jetzt für mich der Jahresfavorit ist, sei dahingestellt, aber unter den dreien finde ich das schon cool, weil ich einfach Action Bronson oder Bam Bam Baklava oder wie auch immer man den Typen nennen mag, finde ich das schon ziemlich cool, weil er es schafft mit, und ich glaube auch so einer der Wegbereiter für jetzt auch 2025, dass wieder Farbe jetzt halt kommt. Also gerade diese Jound-Geschichten, Amamanier, ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Ja, ist gut.
Also ich liebe das ja, dieses Gedeckte. Ich bin ja auch ein großer Fan von alles, was jetzt sozusagen ruhig und harmonisch. Aber ich finde trotzdem diese Farben, diese knalligen Farben, die er schafft, dann irgendwie eine Symbiose zu bringen, die dann auch funktioniert. Also Hut ab.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend, dass Action Bronson derjenige ist, der New Balance auch nochmal so ein bisschen in eine Richtung gebracht hat,
ja,
die interessant war. Ich weiß nicht, ob Adidas sich heute noch darüber ärgert, dass sie Action Bronson abgesägt haben, weil er wollte ja unbedingt und dann wollten sie nicht. Und
ich war mal irgendwie auf einem Adidas-Event, das stimmt, da war er mal gewesen, hat gesungen, aber schuhmäßig. Aber auch, dass der Typ, ich meine, der ist jetzt.
Also es gab
auch nicht
einen, aber das war's.
Ah, okay. Mhm. Ist ja auch nicht so ein Typ, wo du sagst, mit dem gewichtsklassenmäßig identifiziert mich vielleicht, aber ist jetzt kein Typ, wo du jetzt sagen würdest, das ist jetzt eine Fashion-Ikone oder das ist jetzt irgendwie jemand, der, weiß ich nicht, ein Role Model für viele ist, würde ich jetzt behaupten, I don't know, also.
Aber ich glaube, genau das ist es eben, dass er keine Fashion-Ikone ist, sondern viele kennen ihn als Rapper, viele andere kennen ihn aber auch über seine Food-Sendung, die er damals mit Vice gemacht hat und die er dann selbst weitergeführt hat, also Fuck That's Delicious. Das heißt, man hat so eine Kombination aus Menschen kennengelernt, der irgendwie eigentlich Rapper ist, aber ein gelernter Koch, der dann aber auch diese ganzen Food-Touren gemacht hat, was auf YouTube ja unfassbar gut funktioniert.
Ja, ich hab's mir nicht angeguckt, aber super,
an. Das ist wirklich cool, entertainend super. Dann auch. Und geil. Dann merkst du auch so,
das da glaube ich, also er ist ein sympathischer Typ.
Genau, der Entertainer,
hatten
der
wir uns nicht in Berlin hier bei dem Dings da gesehen?
Genau.
Ja, bei dem New Balance Event, wo er dann selber noch Burger gebraten hat.
Ja.
Also ist doch super, auch nahbar, sympathischer
genau
Typ.
Das. Ich glaube, das feiern dann
viele. Support friendly people.
Genau das. Und dann halt diese bunten Colorways. Und da muss ich aber auch sagen, deswegen habe ich Saucony auch mit reingenommen. Shoutout auch an Saucony und J-Tips. Die haben es eigentlich haben sie sich sehr gut von New Balance dann in dem Moment inspirieren lassen und gesagt, wir nehmen auch unsere bestehenden Silhouetten. Wir machen die auch extrem bunt und wir nehmen den Rapper, den nicht jeder auf dem Schirm hat, weil J-Tips ist jetzt kein Superstar.
Nein.
Aber auch der hat es geschafft, irgendwie Sachen zusammenzubringen mit seiner Story, mit Stories drumherum, wo man auch 2026 wahrscheinlich wieder sehr viel Starkes sehen wird. Und ich finde es total schön, dass eine Brand wie Saucony gerade in dem Jahr, aber jetzt auch in den letzten, vor allen Dingen im Jahr 2025, gut performt hat. Das finde ich einfach sympathisch, das ist schön. Und generell, das ist ja das, was ich auch in den letzten Jahren immer gesagt habe, ist doch geil, dass wir so viel geilen Scheiß tragen können. Egal,
voll.
Ob Nike,
jetzt im
Adidas,
Moment,
was auch immer.
Perfekt, ja. Und auch, dass jetzt die ganzen anderen Brands auf den Markt kommen, also oder Präsenz bekommen, ist ja auch super, dass wir nicht nur alle mit, also gerade US-Markt, das ist ja immer so gruselig gewesen, weil wirklich alle immer nur Nike, irgendwie Nike, Nike, Nike. Also nichts gegen Nike, ich bin ja auch ein großer Nike-Fan, aber ich finde es toll, dass dann halt so Brands wie die keiner auf dem Radar hat, jetzt auch Salomon hat es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Oder dann
Mizuno.
Halt Mizuno. Ja. Also dass die dann halt immer auf dem Radar gekommen sind.
Voll. Und gleichzeitig war ja auch Platz für eine Brand wie Sonra oder Platz für eine Brand wie Flowers for Society von Till.
Voll.
Also dass Leute wirklich auch schauen konnten, worauf habe ich Lust? Und es war nicht nur, also ja, es gab das uniformierte Panda-Dank-Tragen, aber es gab eben auch das, was ich an der Sneaker-Szene immer so gewertschätzt habe. Nee, ich trage jetzt was anderes.
Genau.
Ich trage jetzt einfach was anderes, auch ein bisschen, weil ich was anderes tragen will, aber auch, weil ich was anderes zeigen will.
Und so ist es
auch
entstanden, ja, hast vollkommen recht.
So, und das fand ich über die Jahre hinweg immer sehr schön. Klar können wir uns darüber unterhalten, ob es zu viel gab, zu viel Produkt, zu viele Units auch, ob das alles nachhaltig ist und ob vielleicht Brands auch mal ein bisschen sehr schnell versucht haben abzucashen.
Ja.
Keine Frage. Zeigt sich ja jetzt auch
klar.
Im Jahr 25. Nichtsdestotrotz, die Möglichkeiten waren da. Das ist für eine Konsumentin doch eigentlich total schön. Wir kommen ins Jahr 2024. Gefühlt so lange her, aber trotzdem erst hier kurz um die Ecke. Also ist noch gar nicht so lange her, dass wir 2024 eintippen mussten, wenn es um ein Datum ging. Honorable Mentions. Adidas KB8-2. Kobe Bryant Retro, ohne ihn Kobe Bryant nennen zu können, weil vertraglich gesehen ja immer noch bei Nike. Aber er war zurück. Hoka. Mafate Speed 4 Lite mit Satisfy You, also Thema Running, großes Thema. Nike Air Jordan 3, Nina Chanel Abney, Essex Gel NYC Hidden NY, eben schon angesprochen. On Faction, Cloud Monster 2 mit Post Archive Faction. Wir haben den Adidas Superstar Clot. Wir haben New Balance 530 SL und Miu Miu. Wir haben Nike Dunk High mit dem Wu-Tang Clan. Wir haben Nike Air Jordan 4 RM mit Nigel Sylvester. Nike Air Jordan 4 Brad Reimagined, natürlich. New Balance 1906 R mit angesprochen Action Bronson. Wir haben den Nike Air Jordan 3 Black Cement Retro gesehen. Diesmal kein Reimagined. Wir haben den Adidas AE1, Anthony Edwards und eine Basketball-Silhouette, die extrem gut funktioniert hat, auch als auch im Lifestyle.
Was?
Wir haben den Air Max One Pata Chlorophyll Retro gesehen. Wir haben den SB Dunk Low Paris Valentine's Pack und ganz viele andere SB Dunks. Und Vans Authentic mit Civilist zum Geburtstag. Das die Honorable Mentions des letzten Jahres. Die Top 3, hab mal ausgesucht. Nike SB Dunk Low Futura, New Balance 1906 L Mule oder Nike Air Max Thunder mit Kids of Immigrants.
Ehrlich gesagt, keiner von den dreien. Also für mich war 2024, für mich war mein Favorit. Ich habe einen Air Force One von Clark Kent bekommen. The List, das war für mich so.
Wow, der ist stark.
Da war ich damals auf der Seoul DXP in Dubai. Mhm. Das nicht Lustige war, oder wie auch immer, das Lustige damals war, ich hatte dann einen Hexenschuss bekommen.
Oh.
Also da habe ich erstmal gemerkt, ich werde alt. Und ich war dann wirklich so, ich hatte richtig Schmerzen, ich war mit meiner großen Tochter da. Und dann war abends noch so ein Event, wo Clark gesagt hat, hey, kommt ihr mit und sowas, wir Dings da. Ich so, okay, da war halt Magdi aus London. Magdi hatte damals so einen Laden gehabt, Slam and Kicks. Und dann halt Abdul, sein bester Kumpel, auch aus New York. Und dann halt Clark. Und dann war ich halt auf dieser Party. Und wir hatten ja halt durch Soul DXP hatten wir dann halt so VIP-Bändchen, bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ging aber ewig. Erstens Rückenschmerzen, also der Hölle. Also ich konnte mich kaum bewegen. Dann halt unheimlich spät geworden, weil Yasin Bey, also Mos Def, ewig da gesungen hat. Und ich mag ihn, aber das war halt so ewig. Und dadurch verzögerte sich alles. Es war dann schon irgendwie 1 Uhr oder 2 Uhr oder sowas. Alle gingen schon. Und ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, weißt du, so auf Clark. Und danach kam er irgendwann dran, aber es war so geil, dass ich da geblieben bin, weil dann war auf einmal, Mos Def war dann weg, dann kam auf einmal Busta Rhymes.
Okay. Busta
Rhymes, aber voll fett. Also fetter als fett. Also nicht fett im Sinne von fett, ja, sondern halt fett im Sinne von gebufft vom Feinsten. Dann Lupi Fiasco.
Huh.
Dann DJ Clark Kent. Und ich war eigentlich auf dem Weg, ich wollte eigentlich gehen. Die Jungs sagten dann, hey, lass deine Tochter da, wir kümmern uns drum.
Klar, Dinge, die man als Vater immer gerne hören möchte.
Also Clark und Magdi, kann ich meine Hand ins Feuer legen, die hätten sich um meine Tochter gekümmert. Also wie Väter.
Safe.
Aber bei Busta Rhymes, never ever. Also danach irgendwann Lupi Fiasco, oben ohne. Busta Rhymes mit fetter Dingskette geht durch die Menge, Lupi geht durch die Menge, DJ Clark Kent in der Mitte und DJed. Hätte ich gewusst, dass es das letzte Mal ist, dass ich ihn sehe, hätte ich das natürlich noch ganz anders, dann wäre ich wahrscheinlich bis zum bitteren Ende da geblieben. Das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass er krank ist. Das hatte er mir irgendwie mal vertraulich gesagt. Aber wie schlimm es war, wusste ich nicht. Und er hatte mir dann einen der Schuhe gegeben. Und was mich halt besonders geehrt hatte, dass er halt auch mit Abdul dann immer wieder gesagt hat, Hikmet, du warst einer der allerersten auf dieser Liste. Du bist immer auf dieser Liste schon immer drauf gewesen. Und das war halt so, ich habe noch nie so einen persönlichen Schuh von einem Menschen bekommen. Also jetzt kriege ich schon langsam Pipi in die Augen. Und ich glaube, das ist so auch wenn jetzt Air Force One jetzt nicht unbedingt meine Obersilhouette ist, aber das ist, glaube ich, ein Schuh, nicht nur glaube ich, das ist ein Schuh, den ich niemals, never ever irgendwie, also das ist so für mich mein Goldstück mittlerweile. Und ich habe viele Goldstücke gehabt, aber das ist halt, persönlicher geht's nicht. Und das Ähnliches hat er jetzt Futura gemacht mit diesen 70 Paar Schuhen. Ich meine, Futura ist 70 Jahre alt, wusste ich, war mir auch nicht bewusst.
Ey, als ich die Zahl gelesen habe, dachte ich aus dem Moment, habt ihr euch verschrieben,
der kann ja noch nicht sein. Aber das finde ich geil von Nike, dass sie halt so eine Sachen dann halt auch unterstützen.
Dass sie Floam einmal umgebaut haben auf einen Air Force One.
Oder dass sie generell halt auch sowas supporten, dass dann jemand sagt, auch langjährige Zusammenarbeit, das zeigt dann halt mir, okay, das ist halt Oldschool, Loyalität, auch so eine riesen Multi-Milliarden-Company, die dann halt trotzdem mit so einem Player dann halt, der aus der Community kommt. Ich meine, so eine 70 Paare zu generieren, ist ja trotzdem ein Aufwand irgendwie. Und ja, das, deshalb ist das so mein Holy Grail jetzt und auch mein Favorit für 2024 natürlich. Die anderen sind natürlich sicher auch toll, aber das ist für mich, da sind die nächsten Jahre erstmal bedient auf jeden Fall.
Komplett nachvollziehbar. Rest in Peace, DJ Clark Kent. Genau. Wahnsinniger Verlust, menschlich gesehen, auf jeden Fall. Natürlich, keine Frage, aber auch für die gesamte Sneaker-Szene, auch für die Hip-Hop-Szene natürlich. Dementsprechend danke, dass du die Story mit uns geteilt hast.
Ja, ich gerne.
Es ist sehr, sehr schön.
Ich denke da mal sehr, sehr gerne drüber nach. Und sorry, dass ich das jetzt noch nachwerfe und wieder mal dich nicht ausreden lassen habe. Tut mir echt leid. Ich glaube, wir sollten halt auch wirklich immer wieder jeden Moment aufs Neue genießen und auch jeden Morgen neu aufstehen und dem lieben Gott danken oder wem auch immer man danken möchte. Und es ist nichts selbstverständlich im Leben und das ist auch keine Frage des Alters. Deshalb wirklich geht raus, lebt jeden Tag, als ob es euer letzter Tag ist. Versucht euch nicht mit negativer Energie zu umgeben, weil dazu ist das Leben einfach viel zu schön. Ja, natürlich hat jeder Mensch Probleme, auch ich habe Probleme. Jeder Mensch hat da draußen sicher auch irgendwie sein Päckchen zu tragen. Aber trotz alledem, lasst uns versuchen, immer mit positiver Energie uns umgeben und jeden Tag wirklich auch genießen. Also zum Glück haben mich meine scheiß Rückenschmerzen nicht ins Hotelzimmer getrieben, sondern ich habe diesen Abend noch miterleben dürfen und dafür bin ich hochglücklich.
Sehr gut. So soll es sein. Ja. Das wären eigentlich wunderschöne abschließende Worte, wenn wir nicht noch das Jahr
2025
hätten. Und kurz noch eingeworfen.
Ja, gerne.
Ich glaube, mein Fave kann man sich denken. Futura, SB Dunklow,
also ja.
Von daher. Und bevor wir ins Jahr 2025 kommen, natürlich, wie Hikmet zu Beginn, auch dieser fast 2 Stunden, die wir mittlerweile haben. Und man sieht, glaube ich, auch, also wenn man sich das anguckt, man sieht auf jeden Fall auch, wie die Licht...
Und wie wir gealtert sind in der Zwischenzeit.
Genau, wie das Licht sich so verändert hat, wie so gealtert sind, so die ersten Schweißperlen auf der Stirn und so. Du hast ja auch die letzten Male, wenn ich die Jahre aufgezählt habe, hast du immer so ins Gesicht gefasst, was, oh nein, wir kommen jetzt mal ans. Also von daher, da ist schon viel passiert, aber bevor wir noch das Jahr 2025 uns einmal anschauen, natürlich, Hikmet hat es gesagt, schreibt auf jeden Fall eure Picks in die Kommentare. Mich würde das auch sehr interessieren. Welchen Schuh habe ich bei der Aufzählung natürlich, und da wird es einige geben, vergessen, welcher wäre bei euch auf Platz 1 gelandet?
Genau.
Wo sagt ihr, ja, Sean Wotherspoon, that's the shit, nein, Off-White, doch Kanye, also gerne da die Kommentarfunktion nutzen, ich freue mich sehr drauf.
Sehr gerne.
Und fürs Jahr 2025 habe ich natürlich keine Honorable Mentions. Und wenn man sich jetzt fragt, wieso denn natürlich wird es eine Jahresendepisode zum Jahr 2025 geben. Dort gibt es natürlich die Honorable Mentions. Dort wird es auch wieder über die Sneaker-Brand des Jahres gehen, über den Sneaker-Moment. Über alle möglichen unterschiedlichen Dinge, so wie man es von einem anderen Podcast ist, den ich mal gehostet habe. Und dementsprechend natürlich auch dann die Top. Mal gucken, wie viel ich raushole. 3, 5, 10, ja, mal schauen.
Ich glaube, 10 ist immer ganz geil, oder?
Deswegen, die Jahresendepisode 2025 kommt. Das Jahr ist ja noch nicht zu Ende.
Nein.
Aber vielleicht hast du schon einen Fave aus dem Jahr 2025. Ein Schuh, der dich das Jahr über begleitet hat, wo du dich vielleicht auch gefreut hast, dass er rausgekommen ist, den du gekauft hast, wo du gedacht hast, ah, cooler Retro oder auch einfach komplett neues Modell. Gab es irgendwie was in 2025 so richtig deine Aufmerksamkeit bekommen hat?
Also richtige Aufmerksamkeit war, glaube ich, der Marcian 3.0.
Mhm.
Der hat mich dieses Jahr, fand ich ganz geil.
Ich glaube, der steht bei vielen auf der Liste auch dieses
Jahr. Mit Vitamin B bekommen, sorry. Fand aber die Idee, wie gesagt, von dem ganzen Ding fand ich sehr, sehr gut. Sonst hast du ein paar Sachen, vielleicht so als Sneak Peek schon, die du mir so... mein Gehirn reicht ja für 2 Sekunden, kann ich mir noch nicht
mehr. Naja, also ich habe natürlich ein bisschen was aus dem Themenbereich Nike SB Dunk.
Ah, okay.
Ne? Da gab es halt ein
da
bisschen
Da hat mich, glaube ich, gar nicht so richtig gezeigt.
Nee.
Also in den letzten 10 Jahren war es zum Beispiel der Civilist Dunk, fand ich übrigens auch super. Den hat man gar nicht drin gehabt, glaube ich.
Stimmt. Das den ist einer, den würde ich selbst in die Kommentare schreiben, dass ich den vergessen habe. Aber wie kannst du den vergessen? Natürlich Civilist Dunk, keine Frage.
Genau. Aber jetzt für dieses Jahr, was waren da gewesen so?
Also Stand jetzt...
Ah, mein Gehirn ist ein Sieb.
Stand jetzt sind da bei mir auf jeden Fall ein paar. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, ich bin ja riesiger SB Dunk Fan, also dementsprechend kommt, glaube ich, keine Top-Liste ohne SB Dunk
aus.
Ein bisschen New Balance haben wir gesehen.
Ja.
Adidas haben wir natürlich auch ein bisschen was gesehen. Also auch alle Brands haben durchaus auch Gas gegeben. Puma, wenn man die noch mit reinnehmen wollen würde.
Ja, die haben so versucht, so diese Mostro-Geschichte. Und ich glaube, sie haben es einfach mal so 2, 3 Jahre zu spät gemacht. Also ich habe das ja schon ein paar Mal denen gesagt gehabt damals. Aber ich finde es geil, dass sie trotzdem jetzt so versuchen, bestimmte Dinge zu machen. Finde ich gut.
Es gab natürlich Retros, ne? Jordan 5 Metallic kam, auch in dieser Reimagined-Form.
Ja.
Wir haben den Shattered Backboard Retro gesehen, der plötzlich im Sale landete.
Das ist krass.
Also wenn ich überlege, dass ich den vor ein paar Jahren für fast vierstellig noch gekauft hätte und dann nochmal glücklicherweise Abstand davon genommen habe.
Krass, ne?
Das haben wir gesehen. Also viel Retro auch. Generell das Thema so wie...
Aber ich glaube, das ist der Grund, warum ich das nicht... Ich glaube, viele...
Darauf wollte ich gerade hinaus.
Ist das so was? Brands, die so bequeme Schuhe gemacht haben, hatten, glaube ich, dieses Jahr eher so nutzenbezogen. Ich meine, das Ding ist ja auch, viele, die sich sozusagen auf dieses kommerzielle Thema Sneaker gestürzt haben, sind ja in den letzten 2 Jahren eigentlich so wieder rausgesneakt aus der Sache. Aus den engen Hosen wurden jetzt weite Hosen, dann kam halt jetzt mehr so wieder so festes Schuhwerk, was ist jetzt cooler? Und dann die Baggy Pants, für die ich jedes Mal verarscht wurde früher, obwohl ich ja nie eine Baggy Pants getragen habe. Ich habe eigentlich nur eine normale Hose getragen, die meinem Körper entsprechend sozusagen in der Größe gewählt ist.
Für andere Baggy Pants, für Hikmet eine normale Hose.
Normale Hose, aber ich meine, jetzt tragen die Typen ja, die ja vorher Leggings getragen haben, tragen ja dann jetzt Hosen, die jetzt eine normale, also nicht eine normale, sondern schon eine weitere Breite haben. Und schuhmäßig sind ja viele gar nicht mehr in diesem Sneaker-Ding drin. Ich weiß schon, das wird bestimmt so ein kleiner Dings da, so ein Snippet, wa, den du wahrscheinlich sagst.
Vielleicht. Lass dich überraschen. Aber ja klar, also Loafer, großes Thema. Boots natürlich im Winter, großes Thema.
Sowas auf jeden Fall.
Slides, Mules, haben wir alles gesehen. Clogs, Crocs.
Crocs, alles. Ja. Auch ein Trend, der an mir vorbei... Also ich Crocs, also ich, Birkenstock trage ich sehr, sehr gerne, wobei ich jetzt in letzter Zeit auch keine Birkenstocks mehr trage. Ich trage jetzt wirklich, was habe ich denn gerade immer, den Mizuno Wave Rider 10 trage ich jetzt zurzeit, die ganze Zeit. Das ist halt einfach ein saubequemer Schuh, unkaputtbar fast. Ich trage ja meine Schuhe dann auch wirklich so lange, bis sie dann kaputt gehen. Das hört sich echt, obwohl man so viele Schuhe hat.
Ja, Thema J-Lite 3 zur Gartenarbeit, ne?
Ja, wobei ein J-Lite 3 war jetzt auch nie wirklich ein bequemer Schuh. Also finde ich jetzt zumindest. Nee. Also für die, zu der damaligen Zeit sicher. Aber ich bin, also ein moderner Performance-Schuh ist einfach damit halt nicht zu vergleichen.
Da hast du natürlich recht, das stimmt. Das waren 10 Jahre.
10 Jahre, krass.
Ich hätte fast gesagt im Schnelldurchlauf, aber wir haben angefangen, da war es hell draußen, jetzt ist es dunkel. Also jetzt von daher. Dunkel.
Ich habe auch schon Hunger.
Siehst du, das ist die längste Episode, glaube ich, die ich in 7 Jahren Podcast aufgenommen habe.
Wenn du es bis jetzt geschafft hast und noch immer dran bist,
schaffst du es auch weiter.
Sollten wir das honorieren? Du schickst mir eine Mail. Der mir als erstes eine Mail schickt, der kriegt einen Schuh von mir.
Jetzt musst du noch kurz sagen, welche Adresse soll man dafür nutzen?
Oder nein,
muss man
das ist ja die Herausforderung.
Das ist die Herausforderung. Okay, ihr habt's gehört.
Ja.
Viel Spaß und Glück.
Also nur, wenn du es bis hierher geschafft hast. Ich werde einen Nachweis fordern, indem ich dich irgendwas fragen werde aus der Episode.
Boah. Welchen Schuh hat Amadeus bei Minute?
Ja, genau sowas. So das ist eine gute Idee.
Ja, ihr habt Hikmet gehört, dementsprechend viel Erfolg.
Nein, wir machen
Spaß.
Das jetzt. Also wir haben jetzt gar nicht... Also, wie lange geht unsere Folge?
Also, ich muss ja am Anfang noch unseren ganzen Blödsinn, den wir quatschen, wenn ich schon auf Record drücke, rausziehen. Ja. Aber wir sind jetzt gerade so bei ungefähr 1:52 oder
dann
so.
Dann sag mal, nein, wir machen das so.
Nee, warte, wahrscheinlich 1:45.
Wir machen es ohne Zeit.
Ja, ist wahrscheinlich einfacher.
Such mir, oder du sagst den Schuh, den er 2013 als viertes genannt hat.
Ja, das ist schwierig, weil 2013 haben wir gar nicht gemacht.
2018 wollte ich sagen. Wie komme ich noch 2013?
Ah, unsere Gehirne sind frittiert.
Nein, ich habe nur Wasser getrunken. Das ist kein LSD oder sowas, das ist Wasser. Und
man weiß nie, was im Berliner Trinkwasser so drin ist. Ne? Neueste Studien haben wir ergeben, aber das machen wir an anderer Stelle.
Okay, also 2018, der vierte Schuh, habe ich fünfte eben gesagt? Egal. 2018, der vierte Schuh, wenn du es bis hierhin geschafft hast, nenn mir bitte per E-Mail aus dem Jahrgang 2018 den vierten Schuh, den Amadeus genannt hat. Und dann schicke ich dir einen Schuh zu, in deiner Größe.
Das ist ein Wort. Hikmet, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist.
Ja, gerne. Schön, dass ich da sein durfte.
Immer
Entschuldige
gerne.
Bitte, dass ich dich nicht ausreden lassen habe. Es ist wirklich, ich arbeite immer wieder an mir. Ich bin der Meinung, auch wenn es eine Trenddiagnose vielleicht sein möchte, aber ich glaube, ich leide stark unter ADHS.
Worunter du auf jeden Fall leidest, ist eine große Leidenschaft für das Thema Turnschuh.
Total.
Und ganz viel Spaß, sich vor allen Dingen mit mir darüber zu unterhalten. Das freut mich sehr.
Das freut mich,
vielen lieben Dank,
dass du das so aufgenommen hast.
Schön, dass du da warst. Komm ganz bald wieder. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Episode vom BCC-Podcast. Da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin, passt auf euch auf, lasst euch gut gehen und peace out. We'll be right back.